Mein Sohn hat ja die ganze Jugend bei Union gespielt und wir haben dann immer seinen Kumpel nach Hause gefahren, der auch bei Union gespielt hat. Und da sind wir an diesem Platz immer vorbeigefahren. Und ich finde, der hat von außen schon so einen Charme. Und damals habe ich schon gesagt, Mann, wenn die mal anklopfen würden, das würde mich total reizen. Obwohl die ersten Trainingseinheiten ich schon so eine gewisse Skepsis gemerkt habe bei dem einen oder anderen Spieler. Wir hatten ja auch gleich am Anfang ein gutes Gespräch mit so einer Auswahl von älteren Spielern. Und da kam schon die eine kritische Frage, ja, wie willst du das machen? Was hast du vor? Ich weiß auch noch nicht, ob ich bleibe. Was hast du für Vorstellungen? Wie willst du das machen? Und das war natürlich erstmal ein bisschen kritisch, aber ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass es mir gelingt, die Mannschaft zusammenzuhalten und davon zu überzeugen, dass wir gemeinsam einen Weg gehen. Also für mich ist ganz, ganz, ganz wichtig, Ehrlichkeit. Und da war ich auch von Anfang an so, dass ich gesagt habe, ihr werdet von mir immer eine ehrliche Meinung hören. Es kann natürlich sein, dass wir unterschiedlicher Meinung sind und das finde ich im Fußball auch nicht schlimm. Da gibt es ja nicht nur Schwarz-Weiß und es gibt nicht nur einen Trainer, der hat immer recht oder ein Spieler hat immer recht. Von daher ist mir diese Ehrlichkeit ganz wichtig. Wenn man irgendwann auseinandergeht, dann kann man wenigstens sagen, ja, der hat zwar keine Ahnung vom Fußball, aber ich wusste immer, woran ich bin. Bei mir gibt es auch so einen Spruch, den werden wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch alle Spieler kennen, wer grätscht, ist aus dem Spiel. Und wenn die mich damals hier sehen hätten, früher, wie oft ich da gegrätscht habe, das ist natürlich, dann würde ich sagen, hey, was erzählst du hier? Pep Guardiola, damit kann ich nichts anfangen, das ist mir zu viel Theorie, das ist mir zu viel, ja, Schachbrett. Ne? Da bin ich eher so die Fraktion Klopp. Und ich muss da einfach auch sagen, natürlich lässt sich das jetzt immer einfacher sprechen, wenn man natürlich erfolgreicher ist, wenn man Erster ist. Aber ich glaube, ich kann das schon gut einschätzen. Und dadurch, dass ich ja jetzt auch schon ein paar Vereine durch habe, muss ich sagen, da versuche ich auch immer die Spieler so ein bisschen einzuholen. Ich fühle mich hier sauwohl.
Damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf-Zeuthen. Seit Beginn dieser Saison ist Thorsten Beck Trainer unserer Landesliga-Männer. Und was soll man sagen? Er hat voll eingeschlagen. Als Herbstmeister geht die Eintracht in die Winterpause. Die 119. Episode dieses Podcasts dreht sich natürlich viel um die Karriere von Becky, die er als Spieler mal Fredi Bobic zur Verzweiflung brachte und ihm als Trainer von der Eintracht der Aufstieg verdorben wurde. Warum er zum Wüstemarker Weg kam, obwohl er eigentlich eine Pause machen wollte und worauf er großen Wert legt bei seiner Trainertätigkeit. Aber es geht auch um viele andere Themen. Um seinen Partykeller, in dem der Podcast übrigens aufgenommen wurde, um seinen Nebenjob als DJ, einen verlorenen Schalke-Rucksack, eine verlegte Hälfte eines 10-Mark-Scheines, einen Nadelstreifenanzug, Pizza aus dem eigenen Ofen, gerne auch mit Nutella, drei Hochzeiten und einen Handwerker-Fehlversuch. Ich kann nur sagen, beste Unterhaltung. Mein Name ist Gregor Rumeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Wir siegen und
dich immer lieben. Herzlich willkommen, Thorsten Beck.
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass du hier bist und dass du den Partykeller mal in einer ruhigen Atmosphäre hier genießen kannst und freue mich auf dieses Gespräch.
Wir sind in deinem Partykeller, ein legendärer Partykeller, wie wir vielleicht heute Abend noch rausfinden werden. Und ich habe mich hier selbst eingeladen, weil ich sagte, ein Herbstmeistertitel, den muss man im Partykeller feiern. Und wenn man den nicht feiert, dann muss man zumindest einen Podcast drin machen. Das machen wir heute Abend. Wollen wir ein bisschen über die sprechen, über die Saison, über das, was kommt. Ich glaube, da gibt es eine Menge zu besprechen. Ich glaube, eine Woche vor dem Spiel gegen Selo, dass ihr 2-1 gewonnen habt und dadurch habt ihr die Herbstmeisterschaft gesichert, da war die Mannschaft hier in diesem Partykeller schon drin. Bei einer 12-Punkte-Party.
Genau.
Was ist eine 12-Punkte-Party?
Eine 12-Punkte-Party, die hatte ich vor der Saison der Mannschaft schon versprochen, dass ich gesagt habe, wenn wir 4 Spiele am Stück, 3 Punkte holen, dann lade ich euch ein in meinen Partykeller und dann ist Kost und Logis frei. So ein bisschen als Anreiz, so ein bisschen natürlich Neugier wecken und ich mit meiner Frau auch privat, wir sind gerne gute Gastgeber und so eine Gelegenheit, ja, die wollte ich dann einfach dann, vielleicht ist es dann diese Puzzleteil, wie der ganz oft ist im Fußball, was auch dazu beiträgt, um nochmal die 1-2% rauszuholen.
Das wollte ich gerade fragen, wenn man so zurückblickt, jetzt auch auf das Selo-Spiel, das ja auch durchaus kompliziert war, Tabellenzweiter, schwerer Gegner. kann so ein Abend, auch wenn man das so gar nicht genau erklären kann, dann doch vielleicht dazu beigetragen haben, dass das Spiel am Ende erfolgreich verlief?
Ja, man kann sicherlich im Nachhinein, lässt sich immer darüber natürlich leicht spekulieren und im Erfolgsfall dann sagen, ja, das war's. Aber diese Beispiele nenne ich ja ganz oft, ne, diese Puzzleteile, ne, ganz, ganz viele einzelne Stücke ergeben halt dann ein gesamtes Bild und ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat und ich hoffe natürlich einen positiven Einfluss, denn die ganze Mannschaft war hier und da wohnt ja nicht auch jeder gleich um die Ecke. Wir waren relativ lange hier, waren ausgelassen hier, man hat danach neu gesprochen und das ist ja halt einfach auch so einer meiner wichtigsten Sache, diese Mannschaftsgefüge, dieser Zusammenhalt, dass man als Mannschaft halt wirklich Berge versetzen kann. Und dann war es gut, dass wir diesen Termin gefunden haben vor diesem Spitzenspiel. Das wussten wir natürlich vorher ja nicht oder wusste ich nicht, als ich das ausgelotet habe. Aber dann hat es natürlich dann optimal gepasst.
War dir bewusst, als du dieses Angebot gemacht hast, 12 Punkte, dann Party bei mir im Keller, dass das auch durchaus klappen könnte?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe vorher das schon zweimal gemacht bei Mannschaften und da habe ich nur eine 9-Punkte-Party ausgelotet.
Oh.
Und natürlich habe ich mich ja vor der Saison mit der Mannschaft beschäftigt und ich war mir schon sicher, dass sie die 9 Punkte auf jeden Fall schaffen und wollte natürlich so ein bisschen die Messlatte einen Tick höher setzen noch. Ich wollte es nicht zu einfach machen und von daher habe ich gesagt, die Mannschaft, die wird viele Punkte holen, ob es uns dann gelingt, 12 Punkte am Stück und so gut wie wir jetzt dastehen, das ist natürlich optimal. Das hat mir fast in meinen kühnsten Träumen nicht ausgemalt, aber darum die Messlatte ein bisschen höher und so ein bisschen gehofft, aber wollte es nicht zu einfach machen.
Das heißt also, dass du dieser Mannschaft schon sehr viel zugetraut hast, als du eingestiegen bist bei uns als Trainer, dass sie da durchaus mal 4 oder mehr Siege in Folge feiern kann. Gilt das eigentlich auch für den Rest der Saison mit der 12-Punkte-Party oder war das jetzt ein einmaliges Erlebnis?
Nein, ich habe schon wieder eine neue Punkteparty in Aussicht gestellt, will aber dann so ein bisschen anderes Motto machen. Nicht dann jedes Mal in den Keller, dann immer wieder dasselbe, sondern vielleicht irgendwas anderes, was auch immer. Es müssen ja erstmal 4 Spiele gewonnen werden, von daher habe ich noch ein bisschen Zeit, mir was Adäquates zu überlegen.
Ich überlege gerade, Selo war jetzt ein Sieg, davor war erster FC Guben, davor war Lauchhammer. 3 Siege haben sie schon in Folge.
Ja, richtig. Wenn man die jetzt wieder mitnimmt, saisonübergreifend, ich hoffe nicht, dass zu viele Podcasts hören hier, sonst halten sie mir gleich wieder vor. Ja, aber dann können sie mich auch beim Wort nehmen und dann muss ich vielleicht schon. Wir haben ja noch ein Spiel, was wir eine Woche vor Rücksaison halt spielen.
In Dömern, ne?
Genau. Genau. Also ja. Könnte doch relativ schnell gehen. Gut, dass du mich erinnerst. Also muss ich mir schnell Gedanken machen.
Im März könnte schon wieder so weit sein hier.
Im März, ja.
Könnte
sein, ja.
Du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Du bist, wenn ich das so richtig sehe, mit einem sehr guten Gefühl zur Eintracht gekommen, was so die Einschätzung des Leistungsvermögens dieser Mannschaft angeht. Sehe ich das richtig?
Ja, also da braucht man ja nur auf die Tabelle zu gucken. Ne? Ich hatte sehr gute, intensive Gespräche, gerade mit Toni. Im Vorfeld habe ich mich natürlich auch mit ihm unterhalten. Woran hat es gelegen, dass es vielleicht dann doch nicht geklappt hat? Wo sind die Stärken und so? Und dann hat er eigentlich von Anfang an geschwärmt von dieser Mannschaft. Und wenn man alleine die letzten beiden Saison sieht, wie viele Punkte geholt wurden davor, also letzte Saison war es zwar dann im Endeffekt nicht mehr so knapp, aber davor die Saison war es ja im letzten Spieltag. Also mir war schon klar, dass da Riesenpotenzial ist und Toni hatte angedeutet, dass es so gut wie keine Abgänge gibt. Von daher war mir schon klar, dass wir eine gute Rolle spielen können und dass wir viele Punkte holen.
Kanntest du außer Toni noch andere Spieler so persönlich, vielleicht sogar auch aus eigener Trainererfahrung?
Kannte ich jetzt eigentlich noch einen? Nee, wenn ich jetzt nicht irgendeinen unterschlage, also keinen persönlich, den ich mal trainiert habe oder so. Wir hatten ja gegen Frankfurt, gegen Miersdorf gespielt. Da gibt's ja auch schöne Anekdoten zu. Von daher kannte ich so ein bisschen nur die Mannschaft, aber jetzt irgendeinen einzelnen Spieler, nein.
Das war deine Zeit beim 1. FC Frankfurt?
Genau.
Von 2020 bis 22, ist das richtig?
Ja, mit den Jahren habe ich es immer.
Ja. Du bist aufgestiegen, das war Brandenburg-Liga.
Genau.
Und du bist aufgestiegen in die Oberliga.
Ja.
Wenn ich mich richtig entsinne, in Miersdorf 6-0 oder 6-1 gewonnen.
Ja, aber davor gab es ja noch ein Spiel. Ich bin ja zu Frankfurt gekommen, vor der Corona-Zeit.
Ja.
Mitten in der Saison habe ich den Trainer da Posten übernommen, weil der davorige Trainer aus beruflichen und privaten Gründen aufhören musste. Und von daher bin ich dann da hingekommen und habe auf dem Dienstag mein erstes Training gemacht. Und Samstag war das Spiel in Miersdorf. Das haben wir übrigens 1-0 verloren. Danach war vorbei und Frankfurt ist nicht aufgestiegen durch dieses ja, manche sagen halt, durch dieses Spiel, Neuruppin ist aufgestiegen. Die hatten dann ein Spiel weniger und die hatten dann nur im Quotienten gewonnen. Wie das genau ausgerechnet wurde, dann geht's ja um die Kommazahl dahinter. Ja. Die sind aufgestiegen und das war mein erstes Spiel und das hatte ich verloren und dadurch ist Frankfurt nicht aufgestiegen. Aber ich glaube, das war super, weil ich habe es ja gerade schon angedeutet, es geht um Feiern, wir sind in der Freizeit, man will dann halt einfach auch diesen Aufstieg schaffen aus eigener Kraft, man will diesen letzten Spieltag einfach haben, wo dann alle übereinander herfallen und dann in der Corona-Zeit aufsteigen, da fehlt einfach die Feier, ja. Da fehlt dieser Abschluss, man ist zwar dann Oberliga und hat's geschafft, aber ich glaube, da arbeitet man ja die ganze Saison hin, ne? Dass man sagt, oh, hoffentlich haben wir ein Heimspiel, im letzten Spiel, vielleicht klappt es da, vielleicht kommen ein paar Zuschauer mehr und stellt schon mal ein Sekt kalt und wir brauchen T-Shirts und das da kribbelt's ja, das macht ja dann total Spaß und wenn man dann sozusagen, ja, am grünen Tisch ist sie da nicht, sondern nur rein rechtlich, Wochen später, okay, die Saison wird abgebrochen, ihr seid aufgestiegen.
Wir sind dröge, ne?
Ja, genau. Ja, und ja. Von daher hatten wir danach die Saison ja komplett und da haben es da geschafft und ich denke, im Nachhinein war es dann der schönere Part, glaube ich schon, auf jeden Fall. Und in der Nachbetrachtung ist es dann einfach auch schöner. Natürlich hat man sich vielleicht dann geärgert, Mann, wir hätten es ja schon schaffen können und dann wären wir dann schon Oberliga gewesen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist doch der schönste Moment, der wird einen sonst geraubt.
Ich kann mich erinnern, das Hinspiel in der eurer Aufstiegssaison beim 1. FC Frankfurt hat Eintracht überraschend unentschieden gespielt. Ich glaube 1-1. Das war so im Winter, Kunstrasen. Das Rückspiel kann ich mir noch entsinnen. Das war eine sehr klare Sache. Ich glaube, ihr wart schon so, ich will nicht sagen, so gut wie durch, aber auf dem Weg Oberliga. Ja, und
das war halt auch die Rückserie. Und ich glaube, dass ich da ein ganz gutes Händchen habe, beziehungsweise da lege ich halt auch sehr, sehr viel Wert drauf, auf die Rückrundenvorbereitung und auf die gesamte Rückrunde, weil ich glaube, man kann da viel, viel mehr rausholen. Wir sind ja dann auch, ich weiß gar nicht mal, wie viele Punkte wir aufholen mussten, aber wir waren in der Rückrunde Tabellenerster, hatten keine Durchstrecke mehr, gar nichts, haben dann wirklich souverän die Rückrunde und dann sind wir auch meiner Meinung nach verdient dann aufgestiegen. Und sowas Ähnliches auch fickt mir natürlich ja auch. Jetzt haben wir einen kleinen Punktepolster, aber gerade in der Rückrunde, wenn man dann ordentlich trainiert, richtig Gas gibt, da kann man mehr rausholen als im Sommer. Und von daher bin ich auch sehr, sehr gute Dinge für die Rückrunde.
Auf dich ist das Ziel, ne?
Ja, na klar. Also das war mir ja schon vorher klar. Das hatte ich mir ja, dann hat man uns auch erkundigt. Wer zweimal Zweiter wird, dann alle haben gesagt, wir wollen es jetzt mal einfach schaffen. Wir wollen es, wir wollen wieder in die Brandenburg-Liga und von daher war das natürlich für mich auch ein absoluter Reiz, ne? Nicht zu sagen, ohne irgendwie despektierlich zu meinen, aber nicht nur um die Goldene Ananas zu spielen oder im Mittelfeld, sondern ich wollte natürlich dann auch zu einem Verein, der sportliche Ziele hat, realistische Ziele hat, um immer wieder Step-by-Step nach oben zu gehen und im Idealfall natürlich mit einer Mannschaft dann aufsteigen, weil das ist ja nun mal so mit das Schönste im Fußballgeschäft, ja, eine Aufstieg oder eine Meisterschaft, aber Meisterschaft, da sind wir noch ein paar Saisonen davon entfernt.
Das stimmt. Kannst du dich noch so erinnern, was so dein erster Eindruck war, als du so ein paar Trainingsheiten, eine Heiten am Büstemarker Weg absolviert hast, so die ersten Testspiele, welchen Eindruck du so vom gesamten Verein hattest?
Ja, der Verein, der hat mich ja gleich gepackt. Auch da gibt's ja so die eine oder andere Geschichte zu. Mein Sohn hat ja die ganze Jugend bei Union gespielt. Mhm. Und wir haben dann immer seinen Kumpel nach Hause gefahren, der auch bei Union gespielt hat. Und da sind wir an diesem Platz immer vorbeigefahren. Und ich finde, der hat von außen schon so einen Charme. Und damals habe ich schon gesagt, Mann, wenn die mal anklopfen würden, das würde mich total reizen. Dass das dann wirklich so kommt, hätte ich niemals mit gerechnet. Und dann hat man ja so jahrelang ab und zu halt mal neu geguckt. Man interessiert sich ja trotzdem für andere Ligen auch so. Und irgendein Verein, wo man einen kennt, jetzt kannte ich Toni Hager, dann kannte ich ja auch Simon Rösner, der da Trainer war. Und dann guckt man natürlich, wie spielen die, wie sind die und so was. Und dann kam das, dieses Angebot und dann hatte ich mich eigentlich sofort auf den Platz und auf die Kabine und da hab ich mich sofort so wohlgefühlt und die Leute waren alle so herzlich und diese auch das wieder nicht negativ gemeint, sondern die sind amateurhafter, aber alle wollen hier irgendwie was anpacken, alle haben Lust und haben einfach Freude am Fußball und das war schon sehr, sehr schön. Obwohl die ersten Trainingseinheiten ich schon so eine gewisse Skepsis gemerkt habe bei dem einen oder anderen Spieler. Wir hatten ja auch gleich am Anfang ein gutes Gespräch mit so einer Auswahl an älteren Spielern und da kam schon die eine kritische Frage, ja, wie willst du das machen, was hast du vor, ich weiß auch noch nicht, ob ich bleibe, was hast du für Vorstellungen, wie willst du das machen, und das war natürlich erstmal ein bisschen kritisch, aber ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass es mir gelingt, die Mannschaft zusammenzuhalten und davon zu überzeugen, dass wir gemeinsam einen Weg gehen.
Du warst in der Vorsaison bei Ludwigsfelder FC, in der Oberliga, hast den Klassenerhalt geschafft. Und wolltest eigentlich mal pausieren oder wie kam es dazu, dass du...
Ich wollte wirklich, also das, ich glaube, nicht mal meine Frau glaubt mir das richtig, aber ich wollte wirklich eigentlich eine kleine Pause machen, weil es ja doch schon sehr kräftezehrend, ne? Dann diese, gerade dann auch Oberliga Süd, diese Auswärtsfahrten, die sind ja, da ist ja der ganze Tag weg und dann ist schon um 6, 7 Uhr aufstehen. Das ist schon anstrengend, natürlich dann mit diesen Dreimal-Training und ich mache ja sehr intensiv eine Videoanalyse, die mache ich auch nicht in einer halben Stunde, sondern das dauert halt auch mehrere Stunden. Ich bereite eigentlich jedes Training immer auf die richtige Anzahl vor und ich arbeite auch, bei mir arbeitet ganz oft im Kopf, ne? Was können wir machen, was können wir ändern, warum klappt das nicht und hier und das ist anstrengend. Und meine drei Kinder, die sind alle sportlich halt auch dabei und dann geht natürlich auch ein bisschen was flöten, wenn ich sage, na schade, ich würde es gerne mal zugucken. Ich habe aber selber ein Spiel oder dann ist irgendeine Familienfeier. Nee, kann ich mitkommen? Ich muss sogar um 7 schon weg. Ich kann nicht mal nachkommen, weil ich bin dann erst wieder um 21 Uhr da. Da wollte ich eigentlich eine Pause machen. Und dann kam aber dieses Angebot und das hat mich einfach von Anfang an mit dieser Vorgeschichte, die ich gerade schon erwähnt habe, Toni Hager hat dann einen großen Anteil gehabt, der hat mich schon sehr, sehr beeinflusst, aber dieser Charme halt, okay, da kann man vielleicht einen Aufstieg wieder feiern, da kann man was bewegen, das ist eine Mannschaft, die halt gerne zusammen ist als Kameradschaft, sich da kameradschaftliche Mannschaft zeigt und das hat mich dann so gereizt, dass ich dann letztendlich gesagt habe, okay, ich mach's wieder.
Brauchtest du viel Überzeugungsarbeit, deine Frau davon zu überzeugen, dass sie dann doch wieder einen Mann hat, der viel auf Trainingsplätzen und Fußballplätzen unterwegs ist?
Nein, also ich glaube, vielleicht war es sogar ausschlaggebend. Meine Kinder sind jetzt im Alter. Wir haben uns auch an den Tisch gesetzt. Ich habe sie mit rangehört, angeholt und sogar sie gefragt, wie seht ihr das? Soll ich das machen oder nicht? Und da fand ich auch sehr süß, meine beiden Großen, mein großer Sohn und mein mittlerer, die haben mir dann wirklich gesagt, Papa, wir kennen dich nicht anders. Und wir finden total toll, wenn du von da erzählst. Und wir können ja sogar Freunden erzählen, die spielen ja auch bei der Fußball. Ja, mein Papa, der hat wieder gewonnen. Dann gucken sie auch zu, interessieren sich dafür. Die haben das mehr oder weniger auch nicht eingefordert. Die mir sagt, du brauchst das. Und ja, wir wollen das auch. Wir kennen das gar nicht, wenn du dann hier zu Hause bist und so. Mach das ruhig und das ist alles toll. Und meine Frau steht auch völlig dahinter. Und sie hat auch gesagt, nein, du musst auf jeden Fall was machen. Sonst bist du nicht ausgeglichen. Von daher, also die ganze Familie steht dahinter und ja, vielleicht war es aber so ein bisschen ausschlaggebend. Gerade meine beiden Söhne, die dann auch gesagt haben, nein, mach das. Und das war nicht so nur dahergesagt, sondern die meinten das dann wirklich ernst und aus voller Überzeugung.
Du hast gerade schon gesagt, so ganz zu Beginn deiner Tätigkeit hast du dann so vor allem mit den älteren Spielern gesprochen. Da kamen auch kritische Nachfragen. Gibt es so einen Standardweg für dich, um so reinzukommen in so einer Mannschaft? Hast du bei deiner ersten Ansprache bestimmte Themen, die du ansprichst oder bestimmte Techniken, die du anwendest, dass du sagst, so kann ich die Kabine dann auch für mich möglichst schnell gewinnen?
Also für mich ist ganz, ganz, ganz wichtig Ehrlichkeit. Mhm. Und da war ich auch von Anfang an so, dass ich gesagt habe, ihr werdet von mir immer eine ehrliche Meinung hören. Es kann natürlich sein, dass wir unterschiedlicher Meinung sind und das finde ich im Fußball auch nicht schlimm. Da gibt es ja nicht nur Schwarz-Weiß und es gibt nicht nur einen Trainer, der hat immer recht oder ein Spieler hat immer recht. Von daher ist mir diese Ehrlichkeit ganz wichtig. Wenn man irgendwann auseinandergeht, dann kann man wenigstens sagen, ja, der hat zwar keine Ahnung vom Fußball, aber ich wusste immer, woran ich bin. Mhm. Der war immer ehrlich zu mir, der hat mich nicht hintergangen und ich finde, das hört man in so vielen Gesprächen. Wenn man mit neuen Spielern sich unterhält, ne, dann sind ganz oft ein bisschen Frust bei, dass sie gesagt haben, mir wurde das versprochen. Ich glaube eigentlich, da kann ich fast meine Hand für ins Feuer legen, dass das keiner, wenn er halt diesen Verein mal verlässt oder sagt, ich gehe wegen den Trainer, weil er vielleicht auch unzufrieden ist. Aber ich bin davon überzeugt, dass der nicht sagt im neuen Verein, ja, mir wurde das versprochen und das hat er nicht eingehalten oder hier hat er mich hingehalten. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann kommt ja oft so eine Frage, was hast du für einen Spielstil oder wie willst du das machen? Und da ist eigentlich meine Standardantwort, weil ich auch davon überzeugt bin, ich habe ja nicht einen Spielstil und den finde ich total toll. Und das finde ich auch in der Bundesliga so kurios, wenn man zum Beispiel über Red Bull dann oder so, die können nur das spielen. Ich finde, man muss doch gucken, was habe ich für eine Mannschaft, was können die und versuche dann irgendeinen Spielstil zu finden, wo die besten 11, die stärksten 11 erfolgreich sind. Mhm. Unser beste Beispiel ist so, wenn man davon überzeugt ist, ich will eine Dreierkette spielen. Ich habe auch gar keine drei richtigen Innenverteidiger. Mhm. Kann ich es doch nicht über Knie brechen und sagen, Dreierkette, das ist das Nonplusultra, das ist moderner Fußball, das muss ich machen. Von daher, das sind so Sachen, ne? Die also A, Ehrlichkeit und B, dass ich halt schon versuche, die Mannschaft mir anzugucken und dann irgendeinen Weg vorgebe, die stärksten 11 und dann ist es halt auch mal nicht immer positionsgetreu, ne, weil es dann einfach auch schwer ist, den einen oder anderen zu überzeugen. Du musst vielleicht auch eine andere Position, um dich in Dienst der Mannschaft zu stellen, innehaben. Und so ist meine Herangehensweise.
Was ist so sportliches Kennzeichnen der Eintracht, deiner Mannschaft? Was ist so das Besondere, das Spezielle an ihr?
Also ich glaube schon, dass uns auch in der Hinrunde ausgezeichnet hat, dass wir einen relativ breiten Kader haben und dass wir uns auf jeden Fall verlassen können, dass wir nicht so eine Art beste Elf immer haben, sondern wir hatten natürlich auch Verletzte, wir hatten auch welche, im Freizeitfußball ist ja ganz klar, dass der eine oder andere im Urlaub ist, dass er dienstlich nicht kann oder vielleicht auch mal einen anderen wichtigen Termin hat, ganz klar, dass wir dann immer einen reinschmeißen konnten. Und ich hatte dann auch selber nie Bauchschmerzen mit irgendeinem, oh Gott, wen bringe ich denn jetzt? Also auch eigentlich fast immer, wenn ich nach hinten gucke auf der Bank, sage ich, puh, da kann ich immer jeden bringen. Manchmal sind das nur Annoncen, spielt der von Anfang an oder der. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Faustpfand, was wir haben. Und ich glaube, das merkt halt auch die Mannschaft, ne, dass halt jeder gebraucht wird und jeder seine Zeit vielleicht einfach hat, wo wir ihn dann brauchen und nicht nur diese Startelf. Und das hört man ja ganz oft im Amateurbereich. Ja, jetzt haben bei uns 3 oder 4 gefehlt, deswegen konnten wir nicht so stark spielen. Bin eh kein Freund davon, diese in Anführungsstrichen Ausrede zu benutzen. Aber diese, der brauchte ich sie auch nicht. Ne?
Treffe uns ja dann meistens so bevor Heimspiel mal kurz und dann frage ich ja auch, wie sieht's denn aus personell? Ja, ich kann mich auch nicht entsinnen, dass du mal gesagt hast, personell ist gar nicht, du bist auch der nicht da, der verletzt, der angeschlagen. Du sagst immer, ja, sind 11 Leute da und noch ein paar vor Bank und das klappt halt schon irgendwie so. Diese, ich glaube, mit dieser Einstellung gehst du ja dann auch so in das Spiel und auch wahrscheinlich auch in die Mannschaftsbesprechung. Jedem auch das Vertrauen schenken, jetzt brauche ich dich, jetzt musst du da sein.
Ja, grundsätzlich schon. Natürlich gibt's immer Spieler, die mehr spielen. Und auch wir hatten Spieler, die nur ganz wenig Minuten hatten. Das kommt halt vor, ist ganz klar. Wir waren ja auch 22 Feldspieler. Da alle zu bringen, wird halt auch relativ schwer. Aber ich glaube, wir hatten wirklich so 16, 17, 18 Leuten, die immer wieder gebraucht wurden, auf die man sich verlassen konnte. Und das zeichnet uns bis jetzt aus.
Wie bist du zum Fußball gekommen?
Oh, so konkret kann ich sie sagen. Irgendwann hat mich mein Vater mitgenommen, der war Torwart bei Stern Marienfelde und dann habe ich da hinterm Tor mit meinem Bruder gespielt und dann hat uns das irgendwann natürlich gepackt. Dann sind wir irgendwann halt auch in einen Fußballverein gegangen und dann hat das so seinen Lauf genommen.
Also bei Stern Marienfelde dann noch angefangen?
Nee, da nicht. Wir sind da noch 2, 3 Mal umgezogen. Mein Vater hat da gespielt. Ich habe später mal da gespielt im Herrenbereich, aber ich hatte auch angefangen bei Spielvereinigung Schöneberg. Die heißen jetzt, glaube ich, VfL Schöneberg. Ich habe noch gespielt mit Michael Dinze von St. Pauli.
Ja,
genau.
Hannover 96.
Ja, genau. Das war auch eine schöne Zeit da in Schöneberg. Und dann gab es halt durch irgendwelche beruflichen Änderungen, also als ich dann natürlich älter war oder Umzug nochmal, dass man einfach auch den einen oder anderen Verein gewechselt hat. Also ich war nicht, obwohl ich das schön finde und gerade da an Miersdorf, dass es hier welche gibt, die von der E-Jugend bis nach spielen. Aber ich glaube, das ist mehr dem hier schuldet, dass es in Berlin halt einfach anders ist. Selbst wenn man dann nur 12 Kilometer weiterzieht oder fast einen Block weiterzieht, kann man schon zum anderen Verein gehen und von daher bleibt es da nicht aus. Aber da auch mal meinen größten Respekt. Und damals, sag ich so, mein zweiter Heimatverein ist dann TSV Rudow geworden, wo wir jetzt ja hier wohnen seit 22 Jahren. Und da, als ich da auch ja dann Trainer war, da waren auch ganz viele, die aus der Jugend gespielt haben. Und das merkt man. Das merkt man am Klima. Das merkt man an den Leuten, wie die damit umgehen, wie die sich damit identifizieren, wie die mit einer Niederlage umgehen. Die Zuschauer, die sagen, ja Mann, den kenne ich noch von den Steppke. Ja, der verzeiht dem und das dann hier alles schön und sowas finde ich eigentlich grundsätzlich sehr, sehr, sehr gut.
Da sitzen dann die Eltern auf der Tribüne, teilweise selber im Verein engagiert.
Genau.
Und die Jungs treten die Fußstapfen ihres Vaters oder sind Trainer dann noch in der Jugend, das gibt's ja auch, Marten und Tede Rosenbeutel, die Mannschaft trainieren und einige andere. Also das ist schon, sowas finde ich auch sehr, sehr beeindruckend, solche Geschichten.
Welche Position hast du bevorzugt gespielt? Ich war immer in Defensiv. Ich war noch Vorstopper. Ich war sehr kopfballstark, aber größte war so der defensive Kopfball, der ja ein bisschen einfacher auch ist, ne? Nur Kopfballduell gewinnen und der Ball muss weg. Bin bei Ecken auch nach vorne gegangen, habe nicht viele Kopfballtore gemacht. Ich glaube, dass man sich auf mich immer verlassen konnte und die wussten, da ist einer, der räumt ab und ich habe auch noch auf dem Schotter gespielt. Also Opa erzählt vom Krieg, ne, so ungefähr, aber ja, auch da gibt's halt die eine oder andere Grätsche und da muss ich selber auch immer ein bisschen lachen. Bei mir gibt's auch so einen Spruch, den werden wahrscheinlich jetzt mittlerweile auch alle Spieler kennen, wer grätscht, ist aus dem Spiel. Und wenn die mich damals gesehen hätten, früher, wie oft ich da gegrätscht habe, das ist natürlich, dann würde ich sagen, hey, was erzählst du hier? Aber war halt auch eine andere Zeit und mir hat es dann damals auch nicht irgendeiner so richtig erklärt, wann man grätschen sollte und wann nicht. Und ich war mehr so der robuste Verteidiger und hab den Ball dann einem besseren Spieler eben und dann.
Harter Mann, harter Gegenspieler gewesen?
Ja, glaube ich schon.
Ja. Doch, ja, ja. Auf jeden Fall.
Viele Karten gesehen eigentlich? Nee, ich war nicht unfair. Ich war hart, aber nicht unfair. Ich kann mich auch nicht an wirklich viele roten, ich hatte mal einen Seniorenbereich, eine rote Karte, das war frustvoll, gebe ich zu. Aber ansonsten im Männer-Jugendbereich, ich kann mich nicht an rote, vielleicht mal eine gelb-rote oder dann halt auch mal, wenn man dann eine gelbe schon hatte, so ein Ball, dann so eine Scheiße oder so, sagt man gelb-rot. Ich kann mich ja an so Sachen nicht, es gibt ja Spieler, die kennen noch 1982, weiß ich noch, das war um 14 Uhr, wir hatten gegen die gespielt. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja. Also das ist so eine Sache. Aber ich würde halt sagen, in meiner ganzen Laufbahn hatte ich nicht mehr als 5 rote Karten.
Ist okay.
Ja. Denke ich auch. Und gerade für einen Verteidiger.
Wollte ich sagen.
Und da gibt es halt manchmal so eine Szene, wo ich ja auch sage, so eine rote Karte, man ist nicht mehr gefeilt davor. Manchmal ist es doch taktisch, ich halte halt nur fest, ne, so sozusagen letzter Mann. Dann ist es ja nicht brutal, sondern da muss man sie vielleicht einfach mal machen, weil man das Ergebnis retten will oder wie auch immer. Und von daher 5 rote Karten, glaube ich, damit kann man gut leben.
Was hätte der Trainer Thorsten Beck am Spieler Thorsten Beck auszusetzen gehabt?
Warum ich den linken nur zum Stehen benutze.
Also wirklich reiner Rechtsfuß.
Ja, das war auch noch so, ich glaube. Aber auch damals waren die Zeiten anders. Ich glaube, wenn ich jetzt mich selber sehen würde, würde ich sofort sagen, ihr wisst, wir waren laufen müssen, ne? Also mir war halt nicht so bewusst, dass man damals so drauf geguckt hat, dass ihr sagt, oh, der hat nur einen Rechten, den müsst ihr anlaufen, vielleicht so ein bisschen oder so. Müsst doch mal gucken, wenn er gerade irgendwie andere Positionierung hat. Das wäre sicherlich ein Ding. Also da habe ich auch für den einen oder anderen Lacher gesorgt, wenn wir Torschusstraining gemacht haben. Und dann ist es ja so die typische Ding, so jetzt alle nur mit links schießen. Bin froh, dass er Richtung Tor gekommen ist irgendwie.
Was war so dein höchstes Level, das du gespielt hast, so ligenmäßig?
In der Berlin-Liga. Beim TSV Udo. Und auch da unter Peter Heinrich, den ich als Trainer auch sehr geschätzt habe, der hat mich eigentlich auch genau aus diesen Argumenten genommen. Man konnte sich auf mich verlassen. Er wusste, Kopfballspiel, da bin ich eine Bank, da bin ich hinten drin. Da habe ich noch mit Marco Schreck gespielt, zusammen, der ja bei Wernsdorf jetzt eine Position inne hat.
Ja.
Genau, und dann hieß es dann noch, Schrecki und Becky spielen da. Und
schönes Duo.
Das war ein schöner Duo, er war auch sehr kopfballstark. Das war eine kurze, aber sehr, sehr interessante Zeit und das war dann so.
Gibt es mal so ein Spiel deines Lebens, wo du trotz mancher Erinnerungslücke, die du da hast, wo du sagst, das war so mein Spiel von der Bedeutung her oder von deiner Leistung her oder?
Na, da muss ich, wir haben ja natürlich von der Polizei auch immer so einer Polizeiauswahl gespielt. Und da hatte ich so mit die schönsten Erlebnisse, weil wir dann so, es gibt ja keine, oder jetzt mittlerweile schon, aber damals gab es keine offiziellen Europameisterschaften. Aber da sind wir nach Italien gefahren, sind dann da Vize-Europameister geworden. Und das sind natürlich Erlebnisse, da ist wirklich man kommt da an und abends kommen die ganzen Mannschaften aus den ganzen Ländern, laufen da durch dieses Dorf vorne mit so einem Banner Deutschland und dann steht die ganze Straße da und applaudiert und da gibt's ein Riesenfest. Das sind schon schöne, schöne Momente, da kriegt man schon Gänsehaut, da fühlt man sich so wie so ein Halbprofi natürlich im Hotel, dann so ein bisschen warm machen und so, das war sehr, sehr schön. Und dann
du bist Vize-Europameister?
Na, inoffizieller.
Ja, aber immerhin. Also
Ja, okay.
Und spielt man da richtig so mit Nationaltrikot? Also
weiß ich nicht. Ja, das war von unserer Direktion 5, hieß das damals, also Direktion. Wir hatten uns da mehr oder weniger beworben. Man konnte sich nicht qualifizieren und ist dann da hingekommen. Und jedes Land hat halt mehrere Mannschaften gestellt. Aus Deutschland waren halt auch mehrere. Und dann gab es einen riesen Turnierbaum. Das ging ja über 5, 6, 7 Tage. Und das war dann schon interessant. Und das war, ja, wir hatten dann Polizeiwappen aus Berlin drauf.
Okay.
Deswegen keine Deutschland-Trikots, ne, weil es halt inoffiziell war. Und das waren halt schöne Sachen. Und dann fällt mir natürlich auch noch ein legendäres Spiel gegen Hertha BSC im Seniorenbereich mit TSV Rudo. Und haben ganz, ganz, ganz viele alte Herthaner noch mitgespielt, hat Bobic noch mitgespielt. Und das war vielleicht mein bestes Spiel, weil letztendlich, da war ich auch harter Gegner. Und ich habe ihn zumindest so dahin gebracht, dass er gelb-rot gekriegt hat.
Fredi Bobic.
Ja, genau. Da haben wir dann vor 1000 Zuschauern auf einer Stubenrauchstraße, das gibt's ja kein Stadion, da war alles voll. Das war auch ein Gänsehautmoment. Und da haben wir die 3-1 geschlagen. Nur Seniorenbereich. Rehmer hat auch noch mitgespielt, weiß ich noch.
Marco Rehmer, ja.
Genau. Und das war dann Ja, das war auch sehr, sehr
schön. Ordentliche Gegenspieler, muss ich sagen. Also Friedrich hat ein paar Länderspiele gemacht.
Ja, ja.
Ich glaube, war Torschützenkönig gewesen und ja, der
Europameister. Aber das ist für mich auch wieder, vielleicht schließt sich da der Kreis, so wie ich so als Trainer bin, die waren natürlich individuell viel, viel besser. Na klar, also ist ja, da brauchen wir ja nicht drüber reden, was wir teilweise für den Ball gespielt haben. Die haben 2, 3 Freispiele geschossen, die sind noch so knapp am Tor vorbeihauen, wo wir natürlich auch ein bisschen Glück hatten. Aber ich habe nicht die richtige Einstellung und wir waren total heiß und dann ist es ja diese kameradschaftliche und dann ist es diese Geschlossenheit schlägt dann individuelle Klasse, ne? Und ja. da gibt's, finde ich, so viele Beispiele und das ist für mich halt auch so ein Beispiel. Sie haben nicht, Boden war natürlich so ein bisschen, Kunstrasen ist natürlich für die, kann ich auch verstehen, sind ja auch ein bisschen älter, wollen sich da nicht verletzen und so. Aber die haben dann gedacht, na, fahren da mal hin, oder komm mal hier, die kommen ja alle für uns, die Zuschauer, 1000 hier, und ich mach das mit links, und dann kriegen sie das nicht mehr hin, ne? Und das finde ich ja auch ganz oft, dass man im Spiel diesen Hebel nicht mehr umlegen kann. Ich muss schon mit der richtigen Einstellung hingehen. Man hatte in der Halbzeit noch eine kleine Chance, aber oft ist es so, wenn ich nicht die richtige Einstellung habe, dann darf nochmal, wir haben keine Auszeit, das würde ich mir manchmal wünschen, so wie beim Handball oder woanders, wo du dann vielleicht nochmal sagen kannst, wir stellen um, wir machen hier nochmal 2 Leute an die Backpfeifenmaschine oder irgend sowas, damit es wieder funktioniert. Das geht beim Fußball nicht. Und da hat man halt gesehen, ne? Dass sie dann geschlagen haben. Auch wenn es halt nur im Seniorenbereich war, aber ich glaube, verlieren wollen sie auch nicht. Dann ging es ja auch um die Berliner Meisterschaft und wollte schon Hertha haben.
Ja, und wenn Freddy Bobic gelb-rot sieht, dann wird da schon ein bisschen Frust dabei gewesen.
Davon gehe ich auch mal aus, ja.
Papa, wann hast du aufgehört? Wie viele Jahren, weißt du das noch?
Na, ich bin dann in Senioren gegangen. Senioren habe ich noch mit 35, 36.
War schon früh absehbar, dass du Trainer werden möchte?
Nee, ich war zwar öfter mal Kapitän und habe gerne Verantwortung übernommen, gerade organisatorisch und so eine Sachen. Aber Trainer, das kam ganz, 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 ganz unverhofft eigentlich.
Wie kam das?
Ja, dann im Seniorenbereich hatte ich dann schon fast aufgehört. Und dann hat mich Marco Schreck, der war dann Trainer beim TSV Ruder, gefragt, hast du nicht Lust, Co-Trainer zu machen? Mhm. Und dann, Co-Trainer von der ersten, ja, wollen wir Udo bleiben, ist das schön. Und dann ist man wieder dabei, ne? Man hat da gespielt, man übernimmt jetzt da irgendwelche anderen Positionen. Der hat mich dann mehr oder weniger dazu gebracht. Und dann haben wir ja 3 Jahre zusammen gemacht. Sind dann auch mit der Mannschaft dann von der Landesliga der Berlin-Liga aufgestiegen. Mhm. Und der hat dann irgendwann aufgehört. Ja, und dann war es so, soll ich das einfach mal alleine machen? Soll ich das mal übernehmen? Soll ich jetzt sozusagen den Haupttrainer machen? Und konnte dann bleiben, konnte den Verein sozusagen überzeugen. Und da war ich ja dann insgesamt auch nochmal für 7 Jahre dann, genau. Und dann Trainer, also mit dem Co-Trainer zusammen, dann noch 4 Jahre als Trainer, 3 Jahre als Co-Trainer. 7 Jahre in diesem Bereich, ja.
Also du hast dann schon durch deine Co-Trainer-Tätigkeit so Geschmack gefunden an dieser Tätigkeit, an der Trainertätigkeit und hast gesagt, so mal jetzt Cheftrainer, das möchte ich auch mal so testen.
Genau, da war immer so dieses auch, wieder einen Schritt mehr machen, ja. Noch mehr, einfach noch einen größeren Reiz, noch mehr Verantwortung übernehmen, noch mehr, ja, vielleicht auch seine Vorstellung durchbringen, noch mehr versuchen, Erfahrung, die Mannschaft dann zu packen und was zu erreichen, ja.
Hast du nebenher so eine Ausbildung gemacht, Trainerscheine?
Ja. Ja. Genau, nebenbei dann als Co-Trainer dann schon.
Ja.
Und dann halt bis zur B-Lizenz. Die wollte ich dann auch nochmal verlängern. Und dann, Theorie ist halt nicht so mein Ding. Hat's nicht mehr erreicht. Aber letztendlich reichte der bis zur Oberliga, die Lizenz. Und ob ich mich jetzt nochmal 1, 2 Fragen immer, ja, willst du nicht nochmal überlegen? Aber alles andere wäre ja sofort, ich müsste ja aufhören mit dem Job.
Ja.
Und, das steht gar nicht zur Diskussion. Von daher, ist in Ordnung. Wäre interessant gewesen, weil ich glaube, so ein Trainerschein oder der nächste Trainerschein macht einen ja nicht blöder. Man erfährt wieder was. Und das Schönste ja auch an den Fortbildungen, man muss ja alle 2 Jahre dann so eine Fortbildung machen nochmal, finde ich ja den Austausch mit den anderen Trainern, den finde ich ja manchmal noch interessanter als die Einheit oder die Theorie oder was man da halt auch immer spricht. Ne? Wenn man dann ganz klar fragt, wie gehst du mit dem Problem um? Kennst du den? Was ist mit denen? Was machst du in diesem Fall? Oder man kriegt einfach nochmal ganz viel Information. Ah, guck mal, die haben dasselbe Problem und da gibt's halt auch die Diva und so eine Sachen, ne? Und das finde ich halt viel, viel interessanter an so einem Lehrling.
Hattest du als ein Spieler eine Art Vorbild und später als Trainer auch nochmal?
Nee, nicht wirklich. Ich war ein Fan von Norbert Dickel, weil ich jahrelang Dortmund-Fan war, den ich ja hier dann 89 auch im DFB-Pokal-Endspiel gesehen habe, wo er dann zum Held wurde.
Ja,
da lebt er heute noch. Ja, da lebt er heute noch. Ja, auf jeden Fall, klar. Aber das würde ja wieder nicht passen, er war ja Stürmer, ich nicht. Ja. Wir konnten beide nur ein bisschen Kopfball, ja, aber ein bisschen besser. Okay. Und nee, und Trainer, nee, also so ein Vorbild nicht. Also wenn, dann stehe ich mehr so auf Bodenständige. Ne? Pep Guardiola, damit kann ich nichts anfangen, das ist mir zu viel Theorie, das ist mir zu viel, ja, Schachbrett. Ja. Ne? Da bin ich eher so die Fraktion Klopp, ne? Die Mannschaft packen und mitnehmen und so weiter. Genau, aber ich kann nicht sagen, ein Vorbild oder ich versuche irgendeinen da in diese Richtung zu schlagen. Nein, das nicht.
Wenn du Fußball guckst im Fernsehen, ich nehme an, du wirst ab und zu mal ein Spiel sehen, guckst du das als Trainer oder guckst du das als Fan oder guckst du das als Spieler oder hast du ein Auge für bestimmte Dinge, die andere nicht sehen?
Es ist mal so, ich sehe das ganz oft aus Trainersicht und das macht mir dann auch Spaß mit meinen Söhnen, wenn ich zusammen gucke. Dann stelle ich denen so ein bisschen ein paar Fragen, ne? So taktischer, ne? Wie siehst denn du das? Weil gerade mein Mittlerer, der natürlich eine Ausbildung bei Union hat, mit denen philosophiere ich dann auch über Sachen. Mit der Videoanalyse, den zeige ich ihn ganz oft und sage, siehst du das genauso? Habe ich jetzt total einen schlechten Bild oder Blickwinkel drauf? Und er sagt mir nochmal eine andere Blickrichtung oder so. Das finde ich immer sehr, sehr interessant. Von daher ist es oft als Trainer, und da habe ich auch immer dieses Beispiel, als Hertha gegen Leipzig immer gespielt, das ist jetzt auch schon 5 Jahre, dann hat er schon ein paar Jahre in der zweiten Liga her. Da habe ich mir mal angeguckt, einfach mal, wie Leipzig die Bodenabschlüsse macht. Ne? Weil es ist ja auch ganz oft Spieleröffnung, ganz großes Thema im Fußball. Und ich weiß bis heute noch, die haben jeden Ball langgeschlagen. Und Hertha hat sie nicht mal zugestellt. Also sie wollten das nicht. Sie wollten nur in den vorderen Zonen dann irgendwie versuchen, im Gegenpressing diesen Ball zu haben. Ne? Weil ja ganz oft in so einem Thema halt ist Spieleröffnung. Ne? Spiel ich hinten raus oder nicht? Und ganz oft ist es ja auch so, das merke ich jetzt auch bei meiner Mannschaft, dass ich sage, ich glaube, da war auch so ein kleiner Lernprozess. Wir sind zwar vielleicht in vielen Spielen der Favorit, sind auch individuell am besten, aber wir müssen doch nicht auf Teufel komm raus hinten raus spielen, wenn die uns zustellen. Warum sagen wir nicht auch, dann spielen wir den langen Ball?
Ich denke jetzt an Eisenhüttenstadt gerade.
Ja, richtig, genau. Ja, ja, dieses Spiel auf jeden Fall. Das war aber im Nachhinein, hat es uns geholfen.
Auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber das ist halt dann so ein schönes Beispiel. Und die bringen dann ganz oft dieses Hertha-Leipzig-Beispiel, ne? Weil ganz viele, ja, nicht, dass sie einen nicht vertrauen, aber die sagen, ne, es gibt ja YouTube-Videos, 1000 Sachen, man kann so rausspielen, man kann das machen. Aber wenn man dann da so was bringt, so ein Bundesliga-Vergleich, da versuche ich auch ganz oft aktuell zu bleiben, habt ihr Samstag diese Tore gesehen oder habt ihr diese Szene gesehen? Guck mal, wie die das machen, ne? Oder irgend sowas. Um die einfach da halt auch noch mehr davon überzeugen und dass es halt nicht nur vielleicht der Amateurtrainer sagt, sondern dass es selbst im Profibereich viele Parallelen gibt.
Kannst du denn auch dann entspannt Fußball gucken oder ist da auch so eine gewisse Anspannung und läuft da vieles in deinem Kopf dann ab, weil du eben sagtest, du bist viel mit Fußball beschäftigt und dir geht da viel in den Kopf?
Nee, kann ich schon entspannt gucken. Und ich glaube, das sind dann mehr oder weniger auch Phasen, ne? Dass ich dann vielleicht so 10 Minuten so als Trainer gucke. Und dann wieder ein Tor und dann wird man vielleicht auch abgelenkt und dann guckt man wieder als Fan. Also das dann nicht die ganze Zeit jetzt nur Trainersicht, sondern dann ist es wieder Fan. Da wechsle ich, glaube ich, die Rollen. Ja. Und da war jetzt hier vor letztes Jahr, da hatte, ich glaube, der Zone habe ich irgendwo mal gesehen, die machen ja auch unterschiedliche Blickwinkel. Ne? Man kann ja auch so einen Blickwinkel machen, dass man das ganze Spiel nur sieht. Und dann gibt es ja auch 2 Kommentatoren, die einen moderieren den Angreifer oder die Heimmannschaft und der andere den Gastmannschaft. Und das finde ich auch sehr interessant. Dann einfach mal so sich ein Spiel. Also ist natürlich ein bisschen anstrengend zu gucken und das macht nicht so eine Laune, aber finde ich halt auch mal interessant, so in so einem Blickwinkel, wo man wirklich das ganze Spielfeld sieht, wie die Leute sich bewegen, wie sie dann laufen, weil sonst kriegt man ja immer nur diesen Ausschnitt, der dribbelt und dann weiß man ja nicht, wo steht denn der Nächste, wo doppelt der oder was auch immer und das finde ich halt auch interessant, aber ich glaube grundsätzlich halt als Fan und dann wechsle ich ab und zu und selbst wenn man hier mal mit Freunden zusammen guckt in der Kneipe, dann kommt natürlich auch so ein Spruch, hast du das jetzt gesehen, da hat er sich ja schlecht aus oder hat er sich austanzen lassen, hat er da individuell schlecht gemacht und dann, ja, kommt mal so ein Spruch, aber.
Wo wir gerade über Videoanalyse sprechen, du hast ja auch gerade gesagt, du legst da sehr viel Wert drauf auf Videoanalyse. Wir haben jetzt ja auch in dieser Saison so eine kleine Kamera stehen, die alles aufnimmt. Guckst du das Spiel nochmal 90 Minuten oder nur in Ausschnitten?
Ja, 90 Minuten mit so Vorspulen, so Vorscrollen, mache ich das, kann ich halt über den Computer machen, dass ich ein bisschen schneller mache das Spiel und wieder langsamer. Also ich lade das ganze Spiel nochmal runter, gucke mir komplett an und habe meistens so ein Motto des Spiels. Ne? Dann nehme ich halt ganz viele Szenen, zum Beispiel den Spielaufbau oder den finalen Pass oder was auch immer und versuche dann, mich in diesem Spiel auf dieses Thema zu fokussieren und sagen, das haben wir gut gemacht, das haben wir halt nicht so gut gemacht. Und dann schneide ich mir alle Szenen zusammen und die ich haben will. Und danach bearbeite ich sie erst. Von daher dauert so zwischen 3 und 4 Stunden immer.
Schon Wahnsinn.
Und wann präsentierst du das dann? Direkt beim ersten Training nach dem Spiel? Oder
nee, das kriege ich halt nicht hin. Es dauert ja dann eigentlich auch immer 24 Stunden, erst hochgeladen ist.
Okay.
Ganz oft würde ich es natürlich sofort nach dem Spiel nochmal gucken oder vielleicht schon irgendwas bearbeiten oder und nachschauen. Mhm. Dann erst nächsten Tag. Und jetzt haben wir uns so drauf eingefuchst, dass wir es Donnerstag machen. Mhm. Donnerstag vor dem letzten Training. Und dann halt auch immer gerade schon nicht nur auswerten vom letzten Spiel, sondern dann schon 2, 3 Szenen vielleicht auf den kommenden Gegner oder was müssen wir nächste Woche anders machen, damit man das vielleicht gleich mitnehmen kann. Und bei uns ist es halt auch so ein bisschen montags, sind nicht immer alle da, da gibt es schon 2, 3, weiß ich, die können montags nicht und donnerstags sind die meisten da und ich will natürlich so viele wie möglich auch erreichen. Und so habe ich noch 1 oder 2 Tage auf dem Puffer, weil ich schaff's dann auch nicht immer, ist klar, muss mich nicht so abhetzen.
Bei der Videoanalyse bist du dann klar sehr bei deiner Mannschaft. Inwieweit spielt in der Spielvorbereitung der Gegner eine Rolle? Also wie gut kennst du den Gegner? Weißt du, wie er spielt? Siehst du da manchmal Videos? Sprichst du mit anderen Trainern?
Ich bin kein Freund von den Gegner anzugucken. Martin Kling, also ich kannte jetzt die Liga auch so gut wie gar nicht, ne? Also da sind ja, ich musste wie viele Wochen lernen, wo die spielen, wie die überhaupt fast ausgesprochen werden. Also waren halt Mannschaften, ohne auch wieder abwertend zu meinen, aber die habe ich vorher noch nie gehört, ne? Ja. Weil war halt nicht meine Gegend, wo ich gespielt habe, wo ich tätig war. Und da ist natürlich Martin Kling eine absolute Koryphäe und mit denen unterhalte ich mich darüber.
Ganz kurz, ist dein Co-Trainer, der lange bei der SG Großzieten war,
genau.
Landesliga. Und
der Landesliga, kennt die Landesliga, Kino,
kennt ihn auch.
Kennt er hin und aus, finde ich, ja. Da gucke ich mir halt nicht oft die Gegner an. Also es wäre dann halt noch absoluter Zeitfresser. Und ich glaube einfach, diese gerade im Amateurbereich, also wir hatten ja gesprochen, wir haben fast jede Woche einen anderen, wir sind dann eine ausländische Mannschaft, wir können alles kompensieren. Und wenn ich die Mannschaft genauso taktisch analysieren würde wie meine Mannschaft, dann weiß ich ja jetzt schon, da passiert ganz viel nächsten Sonntag nicht, weil der Linksverteidiger, den gesagt habe, über den müssen wir vielleicht kommen, über den müssen wir spielen, der spielt gar nicht. Mhm. Oder er spielt eine andere Position. Ne? Und von daher fällt ja dann sozusagen die ganze Vorbereitung wieder weg, weil ich glaube, da ist keine Konstanz drin. Und das Einzige, was mich interessiert, sind Standards. Natürlich, wenn ich da irgendwie was aufschnappen kann, da vielleicht so ein Standardtrick oder auf was wir uns einstellen können. Aber ansonsten glaube ich, ist es dann auch so, man kennt ja, oder durch Martin Kling dann auch, wer ist gut, auf wen müssen wir ein bisschen mehr achten. Aber ich bin dann halt auch so, oder ich hinterfrag mich selber, erstens A, wenn da irgendein Superspieler ist, sage ich dann, ihr müsst noch mehr auf den achten? Weil ich will ja eh, dass die auf alle achten, ne? Sagen die dann, na, den doppeln wir dann immer, oder da bin ich noch härter im Zweikampf. Ich will ja, dass wir immer jeden Zweikampf gewinnen. Von daher weiß ich nicht, was man da so rausholen kann. Und andersrum frage ich auch immer so eine Gegenfrage, wenn jetzt eine Mannschaft oder wenn Spieler uns kennen, wie würden sie denn gegen uns spielen? Was ist dann schlecht, was ja. wir machen? Und ja. da kommen ja auch ganz oft so,
ja, was würden wir uns machen? Da weiß ich gar nicht. Ja.
Ist halt so, ich glaube, man sollte sich mehr auf sich fokussieren, ganz klar. Seine Stärken hervorbringen und letztendlich sind wir ja auch eine relativ dominante Mannschaft. Wir sind ja auch eine gute Mannschaft. Von daher konzentriere ich mich auch voller Droh auf uns. Vielleicht wäre es im Abstiegskampf ein bisschen anders, dass ich sage, oh, da müssen wir aufpassen, da müssen wir hier das eine oder andere beachten. Aber gerade da will ich natürlich, aber auch da wieder ohne zu arrogant zu wirken, aber einfach unsere Stärken ausspielen und dann soll sich lieber der Gegner nach uns richten.
Und ich glaube ja, mittlerweile haben die Gegner ja auch einen ordentlichen Respekt vor uns. Also wer nach Eisenhüttenstadt dachte, jetzt kommt da vielleicht ein kleiner Einbruch, der ist ja eine Woche später dann ziemlich beeindruckend eines Besseren belehrt worden mit dem 5-0 in Lauchhammer. Und danach noch das 1-0 gegen Guben, auch keine Mannschaft, die da unten im Keller steht, eher oben und dann sowieso jetzt das 2-1 gegen Selo. Also ich glaube, dass das in der Landesliga erstmal alle anderen vor der Eintracht großen Respekt haben vor dem, was wir da gerade abliefern.
Also ich glaube auch die Antwort nach den Eisenhüttenstadtspiel, also selbst das halt auf meinen kühnsten Träumen nicht so. Also ich glaube, damit hat keiner rechnet, dass wir dann so dominant und auch völlig verdient in dieser Höhe dort gewinnen gegen eine Mannschaft, die ja, ich glaube, die Statistik hast du ja so rausgeholt, das war ja da oder anderthalb Jahre da
verloren.
Kaum verloren und zu Hause ja noch so lange ungeschlagen und das letzte Mal 5 Dinger gekriegt wahrscheinlich, das muss schon bis wie viele Jahre her sein. Und da fand ich zum Beispiel auch so nach dem Spiel, da waren ja ein paar Zuschauer, aber auch die alle total anerkennt. Ganz viele gesagt haben, Respekt.
Also wirklich Respekt, da nicht so, ihr Blöden oder nächstes Mal kriegt ihr halt im Rückspiel holen wir euch, sondern die waren auch total, fast fasziniert von uns, wie wir da agiert haben. Und da rückblickend natürlich auch wieder gesagt, diese Niederlage, die hat uns dann schon geholfen im Endspurt. Gerade dann kamen ja die ganzen Brocken, die war dann schon gut, wenn man sich dazu ausmalen kann. Würde ich es natürlich wieder so haben wollen. An dem Tag hat die Niederlage natürlich wehgetan in Eisenhüttenstadt, aber im Großen und Ganzen hat die uns trotzdem wieder einen Schritt nach vorne gebracht.
Was ist denn so nach Eisenhüttenstadt passiert? Habt ihr euch da nochmal extra zusammengesetzt oder hast du gesagt, ist halt eine Niederlage passiert? Man wird kaum mal eine Saison ungeschlagen über die Bühne bringen oder war die Mannschaft in ihrer Ehre gepackt oder was
war? Na, es war schon gleich nach, wir machen ja danach immer noch einen Kreis, da waren schon die ersten Worte, ne? Es musste irgendwann passieren, alles gut, ist kein Beinbruch, alle in Ordnung, kann man passieren, weiter geht's zum Mund abputzen. Danach hatte ich aber nochmal das ein bisschen anders gemacht, eine Analyse, sonst mache ich ja ganz oft Videoanalyse und jetzt habe ich gesagt, auch wenn der eine oder andere den nicht gefällt, ich möchte, dass ihr euch selber eine Note gibt und vor der Mannschaft sagt, wie ihr euch gesehen habt, ne?
Jeder Spieler individuell
für sich. Jeder Spieler, also genau, musste dann auch vor der Mannschaft reden. Mhm. Musste sich eine Note geben, wegen ihr ins Detail gehen, aber sie ist sehr, sehr schlecht ausgefallen. Sie waren sehr, sehr, sehr kritisch und ich glaube, das war auch ernst gemeint. Und ich glaube dann dieser Selbstreinigungsprozess, dass wirklich alle gesagt haben, natürlich muss man da auch mal ein bisschen pokern. Ich habe natürlich gehofft, dass der eine oder andere nicht sagt, na, ich war ein Weltklasse. Also ich weiß ja nicht warum. Also wenn die anderen so blöde sind, dafür kann ich ja nichts, an mir hat's nicht gelegen oder so. Ne, da muss man natürlich auch aufpassen. Aber alle durchweg, ich glaube, die beste Note war eine 4. Mhm. Sonst waren 4, 5, 6 dabei, sich selbst die Note geben. Und dieses Outen vor der Mannschaft und dieses bewusst machen, das war nichts. Da haben wir nicht ordentlich gekämpft. Und alle haben ja dann nicht nur die Note sich gegeben, sondern woran hat's gelegen, ne? Und dann war es halt. Ja, die Einstellung, den Kampf war nicht richtig. Und ich glaube, auch da wieder Beispiel mit dem Puzzlespiel. Ich glaube, das war eine gute Aussprache. Und war sehr, sehr gut. Hat uns dann geholfen.
Wie kamst du auf die Idee? Es gibt ja so diese Spieler, die man schon in der Spielerzeit anmerkt, die sind ein bisschen so Trainertypen. Gucken immer, was der Trainer macht, reden da vielleicht auch ein bisschen mit. Du selber sagst ja, du hattest eigentlich nie so mit dem Gedanken gespielt, Trainer zu werden. Jetzt hast du ja offensichtlich ja auch, das zeigt auch deine Vita, ein Händchen dafür, auch in gewissen Situationen die richtigen Maßnahmen zu treffen, wie jetzt so nach Eisenhüttenstadt mit dieser Benotung. Wo kriegst du diesen Input her, es so zu machen und nicht anders?
Kann ich nicht sagen, das und das oder diese Buch oder so. Ich bin halt auch davon überzeugt, auch das hatten wir ja schon, theoretisch bin ich vielleicht nicht der beste Trainer und es gibt ja viele Trainer, die haben einen höheren Schein als ich, Trainerschein, sind aber trotzdem in einer anderen Liga oder schaffen dann den Durchbruch auch nicht mit der Mannschaft oder wie auch immer. Und ich glaube, also selbst bis in die Bundesliga, dass das Zwischenmenschliche mindestens genauso viel ist. Mhm. Ganz viel ist ja auch individuelle Klasse. Es gibt halt auch Mannschaften, die könnte meine Oma wahrscheinlich trainieren, dann würdest du aufsteigen. Und auch da gibt's ja genug Beispiele. Aber halt vielleicht mal was anderes machen, was außergewöhnlich und diese an der Ehre packen und nicht von oben herab und nicht nur diese theoretische, das steht so im Buch, da musst du so laufen. Ich glaube, da steckt halt sehr, sehr, sehr viel Potenzial drin. Und gerade auch, ich glaube, man sagt ja nicht umsonst, der Fußball vom Körperlichen und alles sowas ist, glaube ich, schon ausgereift. Ob sie noch viel, viel schneller werden können, ob noch viel athletischer, da gibt's ja auch viele Meinungen, die sagen, das sind nur noch prozentual ein paar Sachen. Aber ich glaube, in Sachen Kopf, da ist noch ganz, ganz, ganz viel drin. Ob man jetzt immer den Psychologen dazu holen muss, oder da gibt es ja beste Beispiele. Wenn ich da die goldene Antwort hätte, dann würde mich wahrscheinlich jede Bundesliga mit Kusshand nehmen, die Mannschaft, die 2-0 führt oder so. Mhm. Ne? Dann fällt der 2-1 und auf einmal drückt dann die...
Bricht alles zusammen.
Und gibt natürlich auch da Ausnahmen. Bayern lässt sich dann nicht anmerken, klar. Aber grundsätzlich ist es selbst in der Bundesliga so. Ja, ne? Also ja. Die mittleren Vereine, die führen dann auf einmal, schwimmen die letzten 10 Minuten. Und wenn man da im Kopf noch sagen kann, hey, es sagen zwar alle, hey Männer, es ist nichts passiert. Ne? Es ist nichts passiert, nur 2-1 weitermachen. Aber sie spielen es nicht mehr mit Überzeugung.
Ja,
ne? Und ich glaube, das ist ja dann so eine Art Beispiel. Ne? Ich glaube, wenn man so versucht, dann in die Köpfe reinzukommen, diesen Teamgedanken, wir können halt auch manchmal Berge versetzen oder wie auch immer, dass da noch viel Potenzial ist im Fußball und da, glaube ich, auch meine Stärke wahrscheinlich auch liegt ein bisschen.
Bei mir ist es immer so, wenn ich so Fußball sehe, eine Mannschaft hat einen knappen Vorsprung zu verteidigen und in den letzten 10 Minuten gibt's richtig Druck vom Gegner, wie dann hinten die Ordnung zusammenfällt obwohl der Gegner gar nicht sortiert angreift, sondern oft nur lange Bälle nach vorne.
Genau.
Aber wo auf einmal die ganze Ordnung flöten geht, alles, was vorher da war, ist weg.
Ja.
Und du sagst, warum spielt ihr nicht so weiter? Wie, genau. Liegt es daran, dass der Gegner auch so, wenn man mal so ungehobelt angreift, ohne
sich hat natürlich auch einen Faktor, klar. So. Die gehen mehr Risiko ein,
genau.
Die drehen noch vorher rauf, ja. Die pressen noch höher, ist klar. Es gibt natürlich bestimmt auch ganz viele Spiele, die gehen dann 5, 6, 7 oder 5, 1 aus, ja. Steht 2, 1, die machen voll Druck und die machen noch 3 Kontertore.
Ja.
Die gibt's natürlich auch, ne?
Mhm.
Aber ist dann das wirklich Kontertore, weil die es wollen oder einfach nur, weil der Gegner so viel Risiko geht, die verteidigen hinten Mann gegen Mann oder sogar in Unterzahl und dann ergeben sich einfach die Räume. Ja. Oder ist es die Souveränität? Weiß ich nicht.
Hattest du mal Ambitionen, noch höher zu trainieren? Du hast es bis Oberliga geschafft.
Na, es gab mal Gedanken, aber dann, auch da hat man ja schon gesprochen, danach ist halt, bist du, das ist deine Arbeit.
Ja.
Ich müsste ja dann zumindest sagen, ich setze ein Jahr aus oder so. Und das wäre mir zu risikoreich. Ein sehr guter Freund von mir, der Michael Pohl, der auch jahrelang ja Trainer war, der hat immer gesagt, man versuche doch mal oder mach wenigstens Trainerschein, weil manchmal ist ja gibt es so eine Zufälle, dann bist du Co-Trainer, auf einmal ist der weg und auf einmal bist du es. Aber nicht wirklich. War mal so im Bett drüber geträumt, aber nicht wirklich damit beschäftigt zu sagen, komm, versuch mal noch höher zu machen. Mein Traum war es immer, das war auch letztendlich so ein bisschen der Grund, warum ich zu Frankfurt-Oder gegangen bin. Da kannte ich zwar über Umwegen auch ein paar, aber ich wollte unbedingt auch mal mit einer Mannschaft in die Oberliga aufsteigen, weil es ja im Amateurbereich, ne, das Größte ist Oberliga, mehr geht halt nicht. Und das wollte ich einfach mal schaffen. Diesen Traum habe ich mir erfüllt und von daher bin ich eigentlich auch im Reinen mit mir und von daher kann ich auch habe ich auch kein Problem damit, halt in die Landesliga zurückzugehen, 2 Schritte zurückzugehen. Und da sind ja genau dieselben Probleme, macht es genauso viel Spaß und ich brauche nicht dieses, ich muss jetzt Oberliga sein, damit ich sagen kann, ich habe Oberliga gemacht. Habe ich abgehakt auf meiner To-Do-Liste, ich habe es geschafft. Und von daher gehe ich jetzt auch relativ entspannt rein und das muss dann nicht immer die höchste Liga sein.
Ja. Warum hast du den TSV Hulu, der ja so ein bisschen auch dein Heimatverein ist, du wohnst hier, hast du ja schon gesagt, warum hast du den dann verlassen? Wie kam es dazu? Und wo bist du denn hingegangen?
Na, es ist ein bisschen kurios. Ich will da keine Dreckswäsche waschen, weil ich immer noch sehr guten Kontakt habe. Ich guck da noch regelmäßig zu und auch mit Frank Exner, dem Präsidenten, stehe ich noch sehr gut im Kontakt. Aber ich hatte so das Gefühl, dass ich immer so der Spaß-Becky war. Also ich glaube, also da muss ich mir trotzdem mal auf die Schulter klopfen. Wir sind ja damals Tabellendritter geworden. Das ist die beste Saisonleistung seit wahrscheinlich jetzt seit 15, 16, 17 Jahren.
In der Berlin-Liga.
In der Berlin-Liga, genau. Sie haben ja mal Oberliga gespielt, war weit vor meiner Zeit. Aber dieser Tabellenplatz und dieser Punkteschnitt, wir waren ja dann auch punktgleich mit dem Zweiten. Hat nicht mal für die Oberliga gemeldet. Ich glaube, nur 3 Punkte hinterm Ersten oder irgend so was. Also, hätte auf blöd auch auf immer stehen wir da. Aber gut, das wäre zu vieles Guten gewesen. Alles gut. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie sagen, das ist unser Trainer mit denen, sondern jetzt hat man gemerkt, sie wollten mehr TSV Rude und hatten es mir irgendwie nicht zugetraut. So hatte ich zumindest das Gefühl. Vielleicht hat man sich auch abgenutzt, weil ich war dann 4 Jahre Trainer. Ich wollte dann vielleicht auch den nächsten Schritt machen und darum bin ich ja danach zu Tennis Borussia gegangen, in die Oberliga als Co-Trainer und wollte da mal gucken, wie dort Fußball gespielt wird, wie dort trainiert wird und wie es dort ist, weil ich damals Riesenrespekt hatte vor der Oberliga, diesen Schritt nochmal von der Berlin-Liga zur Oberliga.
Und wird dort viel anders trainiert?
Nein. Muss ich echt sagen. Also das war für mich war ein schönes Jahr. Damals wollte TB eigentlich auch aufsteigen, aber auch da wieder sah ich und das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden bei mir, was so ein bisschen meine Sichtweise ist. Die hatten ganz 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 viele Spieler, die schon Regionalliga-Erfahrung hatten. Mhm. Wir hatten sogar einen aus der dritten Liga und haben halt individuell ganz ganz viele Leute reingeholt. Aber es war keine Mannschaft.
Mhm.
Und jeder war da so ein bisschen der Star. Da waren zu viele Diven drin in der Mannschaft. Ganz klar, dann würde der sich nie wertschätzen, wenn der nie gespielt hat. Wenn man verloren hat, na, ich krieg keine Bälle. Man hat so ein bisschen die Schuld auf den anderen geschoben. Und auch da war ganz klar, wir sind dann nur im Mittelfeldplatz. Daniel Vollwart wurde in der Halbserie entlassen. Mit mir waren sie grundsätzlich zufrieden, deswegen haben sie mit mir weitergemacht. Da hätte ich mir gehofft, dass sie sagen, so, jetzt ist deine Chance. Die gab's aber leider nicht. Ich habe die Saison dann ordentlich zu Ende gebracht und bin dann aber auch wieder gegangen, weil ich wollte dann schon wieder Cheftrainer sein. Und
das wollte ich gerne fragen. Du warst Co-Trainer in Rudo, dann Cheftrainer in Rudo, dann wieder Co-Trainer bei TB. Dieser Rollenwechsel, kann man das einfach so in eine andere Rolle schlüpfen?
Ich weiß nicht, ob ich das halt in der Berlin-Liga hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, sondern da war halt auch dieser Respekt vor der Oberliga. Mhm. Und da habe ich gesagt, willst du gleich diesen Schritt? Ja, eigentlich hat gut geklappt. Ich kannte aber auch nur Rudo, ich kannte nichts anderes. Da war ja auch so ein bisschen mein Wohnzimmer. Ich habe mich da wohl gefühlt und habe gesagt, ich finde es auch nicht schlimm, halt diesen Schritt zurückzumachen und von anderen wie was lernen. Das wäre noch so mein Traum, in der Bundesliga, zweite Bundesliga, mal eine Woche mittrainieren, so mitgehen, ne, mit so einem Trainer. Wie geht der mit diesen Problemen um? Wie trainiert der? Wie spricht der mit den Leuten? Einfach mal vor so einem Spiel zu hören. Was macht der? Macht der auch wieder eine Tafel? Malt der an? Macht der Plakate? Macht der Videos? Das finde ich ja sehr, sehr interessant. Und da wollte ich einfach auch wieder ein bisschen was lernen, was mitnehmen. Muss aber auch sagen, auch da, alle kochen nur mit Wasser, ne? Auch da gibt's halt diese Diva, da gibt's genau dieselben Probleme, da gibt's auch selbst bei Tennis Borussia, und Tennis Borussia ist ja schon ein großer Name, ja. Ne? Also das Stadion mit den Fans, das war schon schön auf jeden Fall, aber auch da hatten wir dann Training, wir mussten dann zum Trainingsplätze laufen und wir mussten dann keinen riesen Umweg laufen, weil da war das Tor verschlossen, dann musste man erst über Tor klettern und dann haben wir auch nur noch auf dem Kunstrasen trainiert und da habe ich gedacht, warte, wie, und da war schon ab September auf dem Kunstrasen, vier, fünf, sechs Monate auf dem Kunstrasen, wo ich dachte, das hätte ich ja hier anders gedacht, ne? Das ist dann halt auch so, man sieht, die Probleme sind überall gleich, ne? Ja, ja. Dann gibt's halt auch der Vorstand, der da nicht zufrieden ist, wo vielleicht die eine oder andere Diskussion nimmt, die überflüssig ist, die nicht angebracht ist. Von daher, die trainieren ganz normal, ganz normalen Abläufe, machen nichts Besonderes und von daher will ich die Zeit nicht missen. Die hat mich dann nur bestärkt zu sagen, alles klar, so viel hast du nicht falsch gemacht und das traust du dir auch zu.
Und dann kam?
Dann kam ja aber erstmal, das war ja eine sehr intensive Zeit, da hat man ja viermal trainiert die Woche.
Ja.
Dann Tennis Borussia, weil sie auch hoch wollten und auch da die Fahrten und lange Diskussionen immer. Da wollte ich den ersten Break machen, eigentlich zu sagen, jetzt mache ich eine Pause. Dann kam aber Stern Britz, die haben damals Bezirksliga gespielt. Die hatten angefragt und da kannte ich halt auch ein, zwei. Da kannte ich den Ronneberger sehr gut. Der war da damals erster Vorsitzender und der hat gesagt, Mann, das wäre was für dich, genau die richtige Mannschaft. Ist gleich um die Ecke, weil das wirklich nur 5 Minuten und alles schön, da fühlst du dich wohl. Und er hat gesagt, alles klar, zweimal die Woche trainieren, ne, von 4 auf 2-mal, also ist ruhiger treten. Und okay, müssen wir gucken, die waren auch 2 Jahre lang Zweiter, haben den Aufstieg aber nie geschafft, hatten sich dann getrennt von den Trainern und haben gesagt, komm, du könntest das schaffen, du bist, glaube ich, der Richtige. Dann haben gesagt, na gut, das versuche ich, war wieder der sportliche Reiz und dann war es wieder egal, welche Liga, weil wenn man kameradschaftlich zusammen ist, man hat aber irgendwie eine Aussicht auf sportlichen Erfolg, den Schritt gehst du. Und da war gleich, ersten Trainingstag sind die 4, so eine Clique, die 4 Besten abgehauen. Und da habe ich erst gedacht, ah, jetzt fliegt ihr alle zusammen und vielleicht spielst du sehr eng Abstieg in der Bezirksliga. Und dann, ganz kurios, auch da wieder, ja, ich muss mich leider wiederholen, aber so ist es nun mal, haben wir über eine Kameradschaft geschafft und sind aufgestiegen. Im ersten Jahr. Und auch da waren wir wirklich nicht die beste Mannschaft, aber wir waren eine absolute Einheit und haben da auch legendäre Feiern absolviert und war eine wunderschöne Zeit.
Gilt die Regel Teamgeist schlecht Talent?
Ja. Also Talent, ja, aber was ist halt auch Talent, ne? Ist auch mal so ein dehnbarer Begriff. Aber ja, in diese Richtung, ja, das ist ja genau diese Sachen, die ich immer so sehe. Und dann, da war schon das erste Mal, dass Frankfurt Oder angeklopft hat. Und dann stehe ich aber zu meinem Wort. War natürlich viel, viel attraktiver, Frankfurt Oder.
Aber auch weit weg.
Ja, genau. War seit weit weg, aber da war ja halt mein Traum, ne? So, dieser Aufstieg in die Oberliga. Aber ich hatte Stern Britz zugesagt und er gesagt, tut mir leid, dann stehe ich zu meinem Wort. Und es tut mir weh, hättet ihr ein bisschen früher gefragt, hättet den Schritt damals schon gemacht. Aber ich bleibe bei Stellmanns.
Okay.
Und dann haben wir die Klasse nochmal gehalten, auch Landesliga. Und dann habe ich aber gemerkt, da geht's nicht vorwärts. Da sind dann auch wieder 2, 3 gegangen. Und dann kam mir die zweite Chance mit Frankfurt. Und dann habe ich gesagt, so, ich bin hier im Rhein, bin aufgestiegen, habe die Klasse gehalten, habe mich zu Schulden kommen lassen. Immer ganz oft, wenn ich auch aufgehört habe, relativ früh gesagt, ich höre auf. Mhm. Also keine Bauchentscheidung und nicht so, wir konnten uns ja keinen Trainer holen, sondern bestimmt immer 4, 5 Monate vorher, dass die ganze Mannschaft, der Verein sich darauf vorbereiten kann, dass wir sozusagen die Weichen anders stellen können. Ich denke, da bin ich immer reingegangen und danach kam halt dann Frankfurt, genau. Mit dem legendären Spiel, was ich dann gleich verloren habe. Und auch da noch dazu, Nils, es war vorher klar, da wieder Gegneranalyse. Ich wusste durch eine gute Connection, der kann ganz, ganz weite Einwürfe.
Nils Reichert.
Genau, richtig. Und dann ist es wahrscheinlich so, stellt euch bitte keine rosa Elefanten vor. Und man sieht dann rosa Elefanten. Gesagt, bitte Einwürfe, achtet drauf. Und genauso fällt ein Tor. Ne? Langer Einwurf, wir sind auf einmal total überrascht. Ich glaube, einer von uns verlängert den noch, weil er den unterschätzt. Und dann, weiß nicht, wie war ein Eigentor oder dahinter steht einer und schießt nur noch ein. Und dann haben sie leidenschaftlich verteidigt und dann haben wir 1-0 verloren. Genau, also das fand...
Dass die halt auch dir mal die Meisterschaft verdorben hat, das wusste ich nicht.
Ja, aber wie gesagt, im Nachhinein ja schön, weil ja. Dann hätte ich diese super Aufstiegsfeier mit Frankfurt ja nicht gehabt. Von daher ging die Geschichte gut aus. Aber sie haben ja da in die Suppe gespuckt, ganz klar. Und dann halt auch so ein Zufall, ne? Der spielt jetzt immer noch da. Wir machen immer noch so Einwürfe oder Tore durch die Einwürfe. Und da ja auch wieder Gegneranalyse. Auch da ne, ist ja wieder Thema, was wir vorhin hatten. Wir wussten es. Wir haben es angesagt. Und wir haben es trotzdem nicht hingekriegt.
Das ist ja auch
komisch, oder?
Also Nils ist ja bekannt als
Weiter. Ja, ja, ja.
Wir haben ein Landesligaspiel von Eintracht gesehen, weiß, dass Nils Reichert Einwürfe macht, ich weiß nicht wie weit. Und trotzdem ist es unfassbar, kommt Nervosität auf, das merkst du bei einigen, dann brüllt der Trainer noch was rein,
ja,
und jeder macht weiter Einwürfe, genau. Und es ist auf einmal eine Unruhe da, die Ordnung geht verloren,
ja.
Und dann fliegt das Ding, dann fällt das auch noch so doof, und Dennis Paul weiß auch Bescheid, wo er zu stehen hat, und
dennoch
Niklas Kostinowski, wie sie alle heißen. Ja, und dann erstaunlich viele Tore fallen immer noch dadurch. Es ist immer noch, es ist erstaunlich, ja.
Obwohl er mir gesagt hat, da müsstest du besser Bescheid wissen, die letzten 2 Jahre waren nicht mehr so effektiv. Er sagt, Mann, wir haben gar nicht mehr so viele Tore geschossen, obwohl diese Saison
so ganz ich gut. Finde, dass diese Saison wieder mehr ist. Ich kann jetzt aber nicht genau sagen, wie es so in den letzten Jahren war. Man müsste es eigentlich mal nochmal irgendwie, was man nachhalten kann. Mm. Steht natürlich in keiner Statistik, Tor nach Einwurf oder so, aber ich meine auch, dass es in diesem Jahr wieder ein Ticken mehr geworden ist. Wenn nicht direkt, dann indirekt, dass dann, ich glaube, war das in Lauchhammer oder, jetzt auch beim Spiel in Selo, Einwurf,
genau.
Und dann kam der Ball irgendwie zu Toni und der
wämste
da rein. Also, so. Aber es war einfach keine Ordnung da und es war alles durcheinander bei denen, und obwohl die wussten, das Ding kommt jetzt bis auf den Elfer geflogen von der Mittellinie.
Ja.
Faszinierend.
Ja.
Kann man als Trainer noch verzweifeln, oder?
Ja, ich sage ja, war ja schon einmal selber Leidtragender, dann ist das kurios. Das ist schon. Aber auch das Thema hatten wir ja schon mal. Man muss sich für Standards nicht schämen. Die gehören dazu. Ganz oft sind es Dosenöffner, Wildau, genau. Ja. Ja, wo wir 5 Standardtore machen. Das war kein gutes Spiel von uns. Aber also, selbst in der Bundesliga sagt man ja ganz oft, oder wie ist denn, glaube ich, war das im ersten Jahr von Union, wo die wie viele Standards gemacht haben. Und so holt man sich, ne? Erstmal die Selbstbewusstsein, man holt sich dann einfach auch einfach diese 1-0-Führung, erstmal Ruhe rein, und das gehört dazu. Wenn man das hat, ist doch. Sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Dann kam noch Ludwigsfelde, Oberliga wieder.
Ist ja ganz oft so, ich glaube im Fußball, ich hatte zwar auch Anrufe von Leuten, die ich nicht kannte, aber überall, wo ich hingewechselt bin, war irgendjemand, da kannte ich einen. Und da kannte ich halt Ingo Rausch, den Torwarttrainer. Der hatte mich da ins Spiel gebracht und war dann näher dran als Frankfurt. Mhm. War natürlich interessant. Oberliga wieder. Die haben wirklich eine coole Fanszene. Für die Oberliga.
Ja.
Da gibt's 20, 30 Verrückte, die kommen überall hin, da ziehe ich auch so den Hut vor.
Und die haben richtig Fahrten.
Ja,
bis die kommen dahin.
Sachsen-Anhalt.
Ja, genau.
Ist ja Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Da kommen also mindestens immer 10, 15 Leute mit und fahren da hinten. Die haben sogar einen eigenen Fanbus, wo dann alle draufsteht. Also so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen gesponsert vom Verein, und die zahlen einen Sprit oder irgendwie sowas. Und mit Trommel, und das sind ja manche belächeln das ja, aber letztendlich sind das ja genau, die haben dieselben Gefühle wie jeder Bundesliga-Ultra oder Fan oder sowas, die sagen, das ist meine Freizeit, das ist, dafür gebe ich mein Geld auf, das ist mein Ding. Und da muss ich sagen, mit denen habe ich mich auch oft unterhalten, dass so ein coole Jungs, da tut's mir auch dann leid, wenn man verliert, und die fahren dann dahin, und aber die haben das relativ, also ich glaube, die waren nicht so sauer wie ich manchmal nach einer Niederlage, sagen, ja, machen wir das nächste Woche, schön, Bierchen, alles klar, schön, dann sehen wir uns wieder. Also die haben uns auch mal sehr, sehr, sehr gut behandelt, sehr, sehr schön. Das war eine richtig schöne Zeit, und auch da gibt's ja auch wieder Spieler, total nette Spieler. Hier gab's auch eine 9-Punkte-Party, auch die waren hier drin.
Haben das geschafft.
Ja, da hatten wir auch 9 Punkte geholt, genau.
Obwohl das Saisonziel ja ein anderes war, ich glaube, so
klar halt.
Das war
genau. Mal, ne? Deswegen ja da auch nur 9 Punkte und nicht 12, ne? Deswegen so ein bisschen anderer Sache. Obwohl ich glaube sogar, dass ich dann gnädig war und eine 7-Punkte-Party habe. Weil dann fährt er. Ja, ja, aber gut, aber auch das gehört ja dazu und das ist auch eine schöne Zeit gewesen. Aber sie sind ja jetzt sportlich nicht so gut und es war so ein bisschen absehbar. Und eigentlich war wirklich, und da wird mir vielleicht der eine von Ludwigsfelde vielleicht nicht glauben, aber da hat er gesagt, nein, ich höre auf, ich mache einen Break. Da war es halt, ne, dieser ja, feste Gedanke, ich mache auf jeden Fall Ende und hab's dann schon im Februar gesagt, ich höre auf. Und von Februar bis fast Juni habe ich ja auch alle Angebote oder Anrufe abgeblockt. Und erst dann kam Toni. Also es war nicht so schon vorher gesagt, ja, oder ich behalte mal für mich, ich hau dann ab, sondern war schon der feste Wille da.
Jetzt Eintracht.
Jetzt Eintracht.
Es ist ja manchmal gut, wenn so jemand von außen kommt und so ein, von außen so einen Blick drauf hat. Gibt's so Dinge bei der Eintracht, wo du sagst, Mensch, das wäre schön, wenn wir da, wenn sie da nochmal dran arbeiten würden oder wenn wir das nochmal so ein bisschen, das nochmal anders laufen würde?
Ach, fällt mir auf Anhieb nicht an. Wir hatten ja letzte Woche mal so ein Gespräch mit Vorstand zusammen, nochmal so ein Resümee zu machen. Mhm. Und ich muss da einfach auch sagen, natürlich lässt sich das jetzt immer einfacher sprechen, wenn man natürlich erfolgreicher ist, wenn man Erster ist. Aber ich glaube, ich kann das schon gut einschätzen. Und dadurch, dass ich ja jetzt auch schon ein paar Vereine durch habe, selbst, sag mal, mit Tennis Borussia, ne, wo man sagt halt auch, die müssten schon ein bisschen anders funktionieren, muss ich sagen, da versuche ich auch immer die Spieler so ein bisschen einzuholen. Ich fühle mich hier sauwohl. Also was hier abgeht, wer hat denn jetzt schon auch einen Podcast? Ich weiß nicht, ob TB einen Podcast hast oder so. Ja, also ja, von daher, das ist ja auch eine Professionalität, ne? Oder wie wir die unsere ganzen Social Media Seiten, ne? Das ist natürlich wunderbar. Und diese auch das hatten wir ja, hatte ich erzählt mit Tennis Borussia, wo wir dann schon im September auf den Kunstrasen mussten. Wir konnten bis zum letzten November auf dem Rasen trainieren, ne? Also wer kann das? Unsere eigene Kabine, Ludwigsfelde war halt, weil ihm das Haus nicht gehört, da durften keine Bilder, da durften keine Löcher reinmachen, wir durften nichts anbringen und so, ne? Darum war natürlich die Kabine ein bisschen steril, sag ich mal so, aber dafür kann ja Ludwigsfelde nicht, ne? Und sowas ist hier und hier sind, also mir fällt auf Anhieb nichts ein, was man hier besser machen könnte. Also ich finde das, bin so fasziniert, mir macht es so viel Spaß. Von daher, ich glaube schon, dass man mir das anmerkt. Man merkt es der Mannschaft an, dass gerade super alles läuft. Selbst Kutte hat gesagt, er überlegt ja, ob er zur Mannschaftsfahrt nach Malle mitkommt. Ja, dann kann ich gleich festnageln, das hast du gesagt.
Ich hab's gehört.
Ja, genau. Also von daher, also mir wurde jetzt nicht sagen, an diesen Rädchen müssten wir drehen oder da. Zurzeit läuft's wirklich super. Und ich glaube auch, dass diesen Verein so schnell nichts umwirft. Und auch das lässt sich natürlich vielleicht jetzt wieder leicht sagen, aber sollte dies ja nicht schaffen. Ich glaube, da ist nicht einer, der sagt, Mann, was für eine Scheiße, was haben wir denn hier gemacht? Dann sollte es, glaube ich, nicht sein. Ich glaube, das würde den Verein nicht zurückwerfen. Hier läuft schon so richtig viel gut.
Schön zu hören. Du wolltest ja in diesem Podcast auch so ein bisschen noch weiter kennenlernen. Und ich habe mal so ein paar Stimmen von Weggefährten von dir eingeholt.
Oh, mega. Richtig gespannt.
Teilweise haben sie Fragen an dich. Gibt's offensichtlich noch in dem einen oder anderen Fall Erklärungsbedarf. Ein Name ist mir schon gefallen eben hier. Ich fange mal mit einem an, der auch bei Eintracht ist. Ich lasse ihn einfach mal zu Wort kommen. Hör mal bitte zu.
Ja. Hallo Becky, hier ist Christian, dein Co-Trainer. Erstmal schön, dass du bei der Eintracht bei uns gelandet bist und danke für die klasse Hinrunde. Sie hat wirklich sehr viel Spaß mit dir gemacht. Wir hatten ja auch den einen oder anderen Moment, wo wir zusammen feiern konnten. Sei es das Oktoberfest, sei es eine 12-Punkte-Party oder wie bei meinem Geburtstag, wo du der DJ warst. Meine Frage an dich ist, wie bist du eigentlich dazu gekommen, DJ zu machen? Weil du hast es wirklich gut gemacht und hast auch eine ganze Menge an Equipment. Die Hintergrundgeschichte dazu würde mich mal interessieren.
DJ Thorsten.
Ja, also die Geschichte ist eigentlich total simpel. Fing halt auch irgendwann an mit so einer Kellerparty, damit, wo man ja dann sozusagen die Musik selber macht, ist ja ganz oft so. Und dann hat mich Sven Pawlak, einer meiner besten Freunde, zu seinem 30. gefragt, dann willst du nicht mal einfach, und da waren wirklich nur zwei Boxen und ein Laptop, mehr gab es damals nicht oder hatte ich nicht, sagen wir so, willst du nicht bei mir die Musik machen? Und dann habe ich das erste Mal da gemacht. Und dann hat der Erste gesagt, Mann, das machst du ja gut, alles schön. Willst du nicht bei mir machen? Ich gebe dir auch 1-2 Euro oder so, ne? Und dann habe ich jeden Euro, den ich irgendwie bekommen habe, gesagt, von diesen Euro hole ich mir neue Boxen, von den nächsten hole ich mir neue Lichter. Und dann hole ich mir das und ich mir das sozusagen, habe ich mir das selbst finanziert, weil ich das dann natürlich auch mal, die Ansprüche wurden dann natürlich dann größer. Auch jetzt brauche ich natürlich irgendwie was haben. Obwohl meine erste Anschaffung war eine Schneekanone.
Nee.
Meine erste Anschaffung, die ist, das ist das älteste Gerät, was ich habe. Ja, die muss schon 20 Jahre alt sein. Die ist immer noch jetzt in Arbeit sozusagen, in Funktion und bringt immer noch gute Lacher zum Sommer oder so. Alle sagen, was willst du mit der Schneekanone? Aber im fortgeschrittenen Stadion stehen dann 2-3 davor und lassen sich berieseln. Okay, immer wieder Lacher. Und so ist es dann Selbstläufer geworden. Ne? Dann irgendwann hier, willst du nicht mal hier, willst du da nicht mal eine Hochzeit machen, willst du da nicht mal was machen? Und so bin ich halt zu diesem Equipment gekommen. Mir macht es einfach auch Spaß, dann die Leute zu begeistern. Ne? Hat ja vielleicht auch Parallelen zum Trainer-Dasein, ne? Die Leute mitzunehmen, von irgendwas zu überzeugen, zu tanzen, zu feiern. Von daher, das macht mir halt Spaß. Und dann war halt Christian, der hat ja seinen Geburtstag gefeiert und hatte gerne gefragt, wie sieht's denn aus? Ist da ein DJ oder so? Nein, ich werde eine Playlist machen. Und da kann mir einer erzählen, was er will. Das ist nicht so schön. Nur eine einfache Playlist. Und er hat gesagt, okay, pass auf. Ich mag ihn, das ist auch so ein feiner Kerl und überhaupt unser Trainerstab, wie der auch zufällig zusammengekommen ist, aber da passt alles zusammen. Mhm. Martin Kling kannte ich vorher, denn das kannten sie sich nicht, aber wir sind echt gutes, geiles Team. Und da habe ich gesagt, Mike, ein DJ an dem Tag. Und ich glaube, es kam ganz gut an.
Spielst du alles oder gibt's No-Gos für dich, dass du sagst, also die Musik, nee?
Ich würde keinen 18., 19. Geburtstag machen, ne? Diesen Deutschrap. Also dazu, meiner Meinung nach, ist ja auch keine Musik, da wird nicht zu getanzt, da ist keine Stimmung, da ist nicht, das hört man halt. Piep, deinen Kopf und so, ne? Ja. Und diese Dinge, das ist nicht meins, ne? Das kann ich nicht. Und das spiele ich gar nicht.
Tanzt du auch?
Ja, ja. Hat mir meine Frau, also mittlerweile auch sogar nüchtern. Mir macht Spaß, Disco Fox zu tanzen. Ja. Meine Frau hat ja mal zweite Bundesliga getanzt, lateinamerikanisch, nee. Ja, genau. Und die hat dann irgendwann gesagt, du musst tanzen. Und ich bin aber relativ ungelenkig, relativ steif. Aber mittlerweile macht es mir richtig Spaß. Und ich fordere, glaube ich, mittlerweile meine Frau öfter auf, als sie mich.
Hey.
Weil ich finde das schön. Dann, macht mir, wie gesagt, richtig, richtig Spaß. Und da hatte ich auch einen schönen Vorfall mit meiner Frau dann in den ersten Jahren im Italien-Urlaub. Da hat sie gesagt so, du kannst ja Volleyball spielen gehen und so. Wir haben um 16.30 Uhr haben wir Tanzkurs. Alles klar, ich bin da. Um 15.30 Uhr war Volleyball, 16.30 Uhr war Ende. Und ich mit kurzer Hose, sonnig, klar, stand ich da. Und sie schön im Kleid, ne? Und so, hat die mich angeguckt. Und die anderen haben auch alle ein bisschen blöd geguckt. Ah, ich habe verstanden, okay, erstmal duschen gehen, alles klar. Schnell im Pool und dann da getanzt. Ja,
da ging's, ja. Sehr schön. Der Name Sven Pawlak fiel schon.
Ja.
Der hat sich auch gemeldet.
Oh, der hat bestimmt.
Ja, ja, hallo, mein Name ist Sven Pawlak. Hi, Becky. Besser bekannt bin ich als Pavel. Eigentlich mein Spitzname, auf den Namen höre ich letztendlich dann auch. Ja, Becky, wir kennen uns mittlerweile seit über 30 Jahren und da hat man natürlich eine Menge miteinander durchgemacht. Wir haben uns als Kollegen mal kennengelernt. Ja, haben gleich gemerkt von Anfang an, dass das irgendwie passt und sind dadurch auch zu Freunden geworden. Und so kam es dann auch, dass ich mit dir zusammen mal eine Trainertätigkeit machen durfte als dein Co-Trainer beim TSV Rudo. Ist schon viele, viele Jahre her, aber dann haben wir viele tolle Sachen erlebt. Vorher haben wir auch schon zusammen dann in einem Verein Fußball gespielt. Die schönste Zeit hatten wir mit Sicherheit bei Stern Marienfelde. Becky, du hast dir deine Plätze ja nicht immer ausgesucht, ob da ein schöner Fußballplatz ist, sondern wir hatten da was ganz Besonderes in Marienfelde. Eine schöne Kneipe. War viel wichtiger als das, was auf dem Fußballplatz manchmal passiert ist. Ich war froh, dich an meiner Seite gehabt zu haben in meiner Mannschaft als knallharter Verteidiger. Klassischer Art. Mittlerweile verfolge ich natürlich dein Trainerdasein immer noch und in Miersdorf Zeuthen, da ziehe ich meinen Hut, mehr vor der Mannschaft, dass sie mit so einem Trainer so viel Erfolg haben. Aber für die Rückrunde wünsche ich euch auch schon mal alles Gute und ein gutes Gelingen auf jeden Fall. Ich werde mir das ein oder andere Spiel immer wieder mal anschauen von euch. Bin auch so ein bisschen echt tatsächlich ein Fan geworden von euch, weil ihr das wirklich super macht. Ich hätte nur zwei Fragen, die mich schon lange verfolgen. Einmal, wann bringst du mir endlich meinen Schalke-Rucksack zurück? Und die zweite Frage ist noch, wo ist eigentlich die zweite Hälfte von dem 10-D-Mark-Schein geblieben, den ich immer noch vermisse? Den kannst du mir nicht mehr vorzeigen irgendwie. Kannst den anderen ja mal erklären, worum es geht. Alle klar, Ansonsten sehen wir uns. Bis dann. Tschüss.
Ist Pavel Schalke-Fan?
Ja.
Du bist Dortmund-Fan?
Ja.
Ja, ja. Freundschaft draus entstanden.
Auf jeden Fall. Also, wir hatten schon lustige Sachen zusammen, gerade auch in dieser Kombination. Wir haben hier unten geguckt, dieses legendäre 4-4.
Ja.
Wo Dortmund 4-0 geführt hat. Oh, habe ich den aufgezogen. Ah, und der wollte schon gehen, ne? Und danach so ein, das war natürlich für mich dann auf immer 4-4. Dann fing das so an. Also
Tedesco war Schalke-Trainer da. Habe ich so schwach vor Augen.
Ja, okay, ja. Und das weiß ich nicht mehr. Ja. Aber zum Beispiel Pavel, der wüsste noch jede Minute, wüsste noch bei Schlemmerin Felderheik mit ihm zusammengespielt, bei Kickers 1900. Und ja, auch mein Co-Trainer gewesen, wir haben zusammen ja irgendwas gemacht, der wüsste noch alle Spiele, der wüsste noch welche Minute, der wüsste alle Namen. Also das ist für schon.
Was ist mit dem Schalke-Rucksack?
Schalke-Rucksack. Jetzt hat er aber wirklich zwei richtige Insider rausgeholt. Der Schalke-Rucksack, ja, der ist weg. Den haben wir mal, da waren wir unterwegs und dann haben wir ihn vergessen. Dann haben wir ihn, wir haben zwei Mädels kennengelernt. Mhm. Und haben ihn da vergessen. Und er ist früher gegangen, wusste nicht, dass er ihn nicht mehr mitgenommen hat. Ja, und so ist es. Und der weiß nicht, ob der jetzt noch getragen wird oder nicht. Dass er, wie gesagt, so eine intimen Sachen hier rausholt. Nein, aber daran sieht man ja, wir haben wirklich jeden Blödsinn ganz, ganz, ganz viel zusammen gemacht, ganz, ganz viel erlebt. Und da trifft sie das ja auch mit diesen 10-D-Mark-Scheinen. Wir haben damals einen 10-D-Mark-Schein zerrissen, so als das ist deiner und das ist meiner. Wir beiden Freunde, den können wir mal zeigen. Ich habe meinen nicht mehr.
Ei.
Asche auf mein Haupt. Ich kann auch nicht mehr sagen, wo oder wann ich ihn verloren habe. Der ist schon lange weg. Und bei jeder Gelegenheit. Er hat ihn immer noch. Er zeigt ihn mir immer noch. Und sagt, wo ist denn deine Hälfte?
Und mittlerweile gab es einen Währungswechsel.
Ich kann jetzt nicht mal mehr. Ich wüsste nicht mal, wo ich einen halben Zehner herkriege, um nochmal. Ach, ich habe ihn gefunden. Also auch das würde problematisch sein. Ja, aber gerade die beiden Beispiele zeigen halt wirklich, wir sind richtig dicke und auch die Trainerzeit. Er hat dann aufgehört, er wollte dann irgendwann auch, verstehe ich auch, er wollte dann auch ein Trainer da sein, innehaben, wollte dann selbst Trainer sein, aber wir sind absolut in guten Auseinandernehmen. Den hätte ich auch immer wieder, würde ich immer wieder blind nehmen und wir unterhalten uns ganz viel über Fußball und ich zeige ihm dann auch mal eine Szene und wir diskutieren über Sachen und ganz, ganz, ganz feiner Kerl mit ganz viel Fachverstand auch und schade, dass er nicht mehr tätig ist.
Anderer Name fiel heute auch schon, Michael Pohl.
Oh, da kommt der nächste Insider.
Hi, ich bin Poli, bin einer der letzt übrig gebliebenen Kumpels von Becky. Und Becky, kannst du dich erinnern, dass du bei mir die Wand verputzt hast und dir ein kleiner Fauxpas passiert ist?
Bist du handwerklich begabt?
Nein, ich bin Beamter.
Ach so, stimmt, Entschuldigung.
Zwei linke Hände. Also wenn man ein Haus hat, man lernt dazu. Ich glaube, mittlerweile bin ich gar nicht so schlecht. Immer in Relation als Beamter, weil ich es nie gelernt habe. Da muss ich mir sogar manchmal selber auf die Schulter hauen. Auch das hast du ja super hingekriegt. Man sieht es ja im Keller. Also ihr jetzt nicht, die Postkarten hörst, aber du. Dann habe ich alles selber gebaut hier, die ganzen Bretter und alles selber. Ich mache die Bar hinten, alles selber gebaut, jetzt mit meinem Sohn. Also ein bisschen geht's. Aber gerade so bei Fummelarbeiten, da verliere ich auch die Nerven, das kann ich nicht. Und da schneidet er sich ja auch ins eigene Fleisch. Er hat auch ein Haus und wir helfen uns ein bisschen gegenseitig. Als wir hier angefangen haben mit dem Haus, hat er mir geholfen und ich helfe ihm halt auch. Und da wollte man sein eigenes Haus, Waschhaus da, was er umgebaut hat, verputzen von außen. Aber er ist natürlich selber schuld, wenn er mir ab 10 Uhr morgens ein Bier hinstellt. Und jede Stunde sagt, komm, so warm. Die eine Seite ist, glaube ich, dann wurde doch dunkel. Wir mussten dann fertig werden. Also wir konnten es nicht mehr genau sehen, ob es gerade war. Und jetzt auch jedes Mal, wenn ich da bin, zeigt er mir diese Stelle und sagt, eigentlich sieht das total schön aus, außer diese Stelle. Da ist alles ein bisschen schräg und krumm. Aber ich finde, das zeichnet doch ein Haus aus.
Finde ich auch.
Also das hat ja den Charme. Und vor allen Dingen, er hat immer was dann zu erzählen.
Eben. Nee, bin ich auf deiner Seite, auf jeden Fall. Frank Godau.
Oh. Hallo, mein Name ist Frank Godau. Ich bin beim Berliner Fußballverband, Referent Herrenspielbetrieb und war mal früher im Leben mal Torwarttrainer beim TSV Rudow. Und Becky hatte die ganz große Ehre gehabt, mit mir zusammen das machen zu dürfen. Er natürlich als Co-Trainer zum Anfang, danach als Cheftrainer. Aber wie gesagt, er hatte die Ehre, mit mir zusammenzuarbeiten und nicht umgekehrt. Wenn Becky das hört, wird er schmunzeln und das soll er auch gerne machen. Bei Becky fallen mir so Sachen ein, wie wir haben ja immer so schön Treppenläufe gemacht und Becky ist immer sehr ehrgeizig gewesen. Und trotzdem war er nicht immer der Erste, sondern die Mannschaft ist dann doch an ihm vorbeigezogen. Und Becky war ja auch immer ein sehr lustiger Typ, der immer auch feiern und der lässt ja auch nicht so viel aus. Und da so eine Erinnerung, er hatte immer so einen ganz tollen, auf so einer Weihnachtsfeier immer so einen tollen Anzug, so einen Nadelstreifen mit einer bestimmten Farbe an ihr habt. Könnt ihr ihm ja mal vielleicht fragen, was für eine Farbe das war. Becky ist schon ein cooler Typ und das, was er macht, ich verfolge das und die sehen uns zwar nicht so oft, aber wenn er hört, wird er sich an mich erinnern. Okay, ciao, ciao.
Alter Bekannter, Frank Godau?
Ja, da wäre ich ja fast sentimental, wo du den ausgegraben hast. Ganz, ganz, ganz feiner Kerl, war mein Torwarttrainer mal. Wir hatten mal regelmäßiger Kontakt, aber so ist es manchmal, geht halt getrennte Wege. Wir hatten uns da auch mal einmal im Jahr immer getroffen jetzt. Eine ganze Zeit lang nicht, aber umso schöner seine Stimme zu hören und dass er sich noch offensichtlich da in schönen Sachen dran erinnert. Und vielleicht ist er auch so ein bisschen daran schuld, dass ich so bin, wie ich bin, weil ich versuche ja mal, bei mir hat die ganze Trainerstab, die wir besprechen alle zusammen, alle haben dasselbe Stimmrecht. Letztendlich muss ich irgendwann dann eine Entscheidung vielleicht treffen, dann sagen, so spielen wir oder der spielt nicht oder wie auch immer. Aber alle erzählen immer mit und den habe ich auch ganz oft gefragt zu zwischenmenschlichen Sachen, die ja, wie wir gerade erörtert haben, ganz, ganz wichtig sind. Er ist halt auch schon älter als ich und hatte eine Menge Lebenserfahrung und sein Rat war mir immer sehr, 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 sehr wichtig. Und ich glaube, der hat mir dann auch dann so ein paar Sachen beigebracht, diese zwischenmenschlichen Sachen, da vielleicht mal ein bisschen lockerer zu sein, da vielleicht mal ein bisschen strenger zu sein oder wie auch immer. Von daher habe ich ihn auch sehr, sehr, sehr geschätzt und war eine schöne Zeit und war schön, seine Stimme zu hören. Und ja, jetzt muss ich mir gleich wieder einen Knoten irgendwo reinmachen. Ich melde mich, Frankie, ich melde mich.
Möchtest du was zu den Nadelstreifen also sagen oder so, dass ich mal unter den Tisch
fällt? Da muss ich sagen, so ein Insider weiß ich gar nicht. Vielleicht hatte ich jahrelang nur einen Nadelstreifenanzug. Damals, ich hatte nur einen braunen.
Okay.
Aber was jetzt daran so speziell war, ich rufe mal an, dann sagt er mir das. Da fehlt mir ein Zwischenteil.
Okay. Das Schöne ist ja, finde ich, das ist ja auch so, finde ich, Kraft des Sports und auch des Fußballs, sie behalten nicht alle im Auge. Und du sie womöglich auch irgendwie Also ich glaube, Pavel, dass er jetzt so ein bisschen Fan von der Eintracht geworden ist, obwohl ihr euch wahrscheinlich jeden Tag seht. Aber so, dass man immer so guckt, Mensch, was macht er denn und wo ist er denn gerade und wie läuft das bei dem? Das ist so für dich das Spezielle am Sport, dass man so Leute, mit denen man eine Zeit lang was zusammen gemacht hat, zusammengespielt hat, Trainer war, dass man die so nie aus dem Auge verliert oder selten aus dem Auge verliert und immer mal guckt.
Fußball verbindet, sagt man. Total. Das ist ja nicht mein Spruch und das ist vielleicht so ein bisschen 3 Euro ins Phrasenschwein. Aber da ist so viel weit. Und da wir hatten letztens erst ein Spiel, ich weiß gar nicht, welchen Heimspiel, da war halt Sven Pawlak da, Michael Pohl war da und Manfred Jüterburg. Und wir vier haben alle zusammengespielt damals bei Stellenrheinfelde. Ne? Ja. Und Martin Kling noch, mein Co-Trainer, mit dem habe ich ja auch gespielt. Dann haben wir ein Foto gemacht, dann haben wir uns einfach auch nur, wie wir in die Jahre gekommen sind, aber trotzdem, Manfred Jüderburg, den habe ich bestimmt 15 Jahre nicht mehr gesehen, ab und zu über WhatsApp oder was auch immer mal, vielleicht mal geliked oder so und jetzt guckt der hier halt zu, ne, und dann sagt, ey, was machst du hier? Ja. Das ist wirklich schön und man kommt sofort ins Gespräch, man haut die alten Kamellen raus, aber das ist ja das Schöne auch am Fußball, diese Kamellen, davon lebt ja auch der Sport und nicht nur diese, weißt du noch, damals der 2-1, sondern da geht's ja meistens so, weißt du noch, die dritte Halbzeit oder Innerhalbzeit oder mit dem, weißt du noch, das und hier und dann haben wir da gefeiert und ach, hör auf oder die Fahrt, ne? Und das ist doch nicht schöner.
Auf jeden Fall. Einen habe ich noch.
So, Grüße in die Runde. Grüß dich, Becky. Grüß dich, Gregor. Ich denke mal, mein Name sollte bei der Eintracht bekannt sein für die, die jetzt mit meiner Stimme nichts anfangen können. Toni Hager hier, Spieler, erste Männermannschaft und rechte Hand von Norbert Kutte-Welzel. Ja, ich habe die ehrenvolle Aufgabe, auch noch so ein, zwei Sachen zu erzählen. Und Becky und ich, wir kennen uns, glaube ich, jetzt, könnten tatsächlich jetzt 10 Jahre sein, die wir uns kennen. Ich bin damals im Winter von Fürstenwalde zu TB gewechselt, wo Becky Co-Trainer war. Und irgendwie ist seitdem der Kontakt auch nie abgerissen. Unsere Familien kennen sich sehr, sehr gut. Wir haben gemeinsame Freunde. So war es dann auch, dass ich auf seiner Hochzeit war und er auf meiner Hochzeit war. Also wir kennen uns schon relativ lange und auch gut. Und ja, jetzt zum Schluss kam mir die glorreiche Idee, Becky bei uns als Trainer zu installieren. Und konnte ihn zusammen mit Kutter ein kleines bisschen anzünden für die Truppe, für die Aufgabe. Freue mich darüber. Ich glaube, der Erfolg von der Hinrunde spricht für sich. Wir freuen uns, glaube ich, alle auf die Rückrunde, um da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben. Aber jetzt, weil ja Pause ist und Weihnachten vor der Tür steht, geht es sehr viel ums Essen. Und ich glaube, Becky, du weißt, was jetzt kommt. Eine Frage habe ich noch. Du hast eine Zeit lang nur von deinem Pizzaofen gesprochen. Von deinem neuen Steinofen-Pizzaofen. Und da hast du gesagt, du machst die beste Pizza, machst den Teig selber, du machst alles selber und es ist die beste Pizza, besser als beim Italiener. Hast dazu mich und auch meine Familie eingeladen. Und irgendwie habe ich immer noch keine Pizza von dir bekommen. Jetzt meine Frage, wann lädst du mich endlich zum Pizzaessen ein? Ich freue mich auf deine Antwort. Ich habe Zeit, wir kommen vorbei. Viel Spaß noch. Frohe Weihnachten an alle.
Dazu natürlich auch, wer handwerklich begabt, den Pizzaofen habe ich selber gemacht. Ja, ja, ich selber, so eine Solaranleitung aus dem Internet, klar, aber dann alles selber gemacht und den Pizzaofen. Und meine Frau sagt auf jeden Fall, das ist die beste Pizza und nur diese Pizza isst sie dann auch. Ja, in der Pizzeria oder so isst sie bei uns nie Pizza, sondern nur hier. Und ich denke, das ist immer ganz, auch das hat ja so wieder diese, wie bereitet man was zu? Wie macht man was? Also als Trainer, als DJ oder als Koch, ne? Entweder wir bestellen uns eine Pizza, ist halt Karo einfach und in der Theorie alles richtig. Aber wenn ich dann da stehe und ich bin mir dann noch nicht zu fein dazu, wir hatten ja schon Pizzaabende, dann verkleide ich mich, dann mache ich so ein Oberlippenbart dran und dann so eine italienische Sache, italienische Musik wird gespielt, so einen schönen Koch, so eine Kochmütze auf oder sowas, ne? Das gehört dann dazu. Und zum Schluss kommt dann immer noch die Nutella-Pizza. Das haben wir aus Italien mal mitgebracht, aus dem Urlaub. Und das ist nochmal ein Riesenhighlight, ne? Wenn alle eigentlich schon voll gefressen sind, dann gibt's so eine Pizza mit Nutella. Und das geht natürlich auch nochmal und das ist auch nochmal richtig gut. Und Toni, ja, den habe ich eingeladen. Ich sag's mal so, ich will ein bisschen den Pizzaofen, der ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich will den nochmal neu bauen, anders bauen, größer bauen. Weil ich kann immer nur eine große Pizza reinmachen, dann muss ich, das dauert ein bisschen. Ich hoffe, das schaffe ich nächstes Jahr. Ich habe das Go gekriegt von meiner Frau, dass ich nochmal umbauen darf. Von daher.
Pizzaofenrenovierung.
Genau, richtig. Ja. Und wenn der fertig ist, gehört er zu einem der ersten Gäste, die dann eingeladen werden von beim neuen Pizzaofen.
Jetzt sag ich nochmal eben Pizza Nutella. Ist das ein normaler Pizzateig?
Genau.
Mit Nutella drauf.
Genau. Erstmal nur den Teig machen, na klar. Dann wird der so ein bisschen knusprig, wie halt so ein bisschen Brotteig. Ja. Und dann kommt sofort, wenn die Pizza noch heiß ist, die Nutella rüber. Die verschmilzt dann so ein bisschen. Und dann so ein bisschen noch Puderzucker rüber.
Okay.
Und dann Nachtisch.
Schmerz.
Schmeckt halt, kommt immer mit an. Nicht nur bei den Kleinen.
Sehr schön.
Geht immer noch, ja.
Vicky, wenn du so gar nichts mit Fußball zu tun hast, wenn so Winterpause ist, im Fernsehen kommt nix, deine Mannschaft spielt nicht, trainiert nicht, was machst du sonst, wenn du gar nichts mit Fußball im Hut hast und keine neuen Pizzaöfen brauchst? Also DJ am Pult stehst oder so.
Ja, na genau, dann ja, ich versuche natürlich dann ganz viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Dann das eine oder andere, was liegen geblieben ist im Haus. Jetzt hatten wir diese der halt einen Umbau, der Ölofen ist raus. Jetzt kam eine Wärmepumpe rein, wurde halt hier nochmal renoviert. Dann halt Garten machen, alles machen, was man vielleicht sonst ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ne? Dann sich um 1000 Sachen kümmern und also Langeweile habe ich nie.
Ja.
Ich genieße auch voll die Zeit. Ich finde es gut, sie ist ja relativ früh zu Ende, die Hinserie. Ich bin froh drüber. Jetzt ist es nun mal so. Also, ich habe sie mir ja nicht ausgesucht. Ich genieße das und ich kann dann auch abschalten. Also und sagen, okay, geht nicht so. Irgendwann kribbelt's wieder, irgendwann weiß ich, okay, jetzt muss ich wieder konzentrieren. Die Vorbereitungsplan steht ja, die Spiele stehen, unsere Themen, was wir dann sozusagen beackern wollen, das steht eigentlich schon. Von daher haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und konzentrieren wir auf andere Sachen.
Guckst ab und zu mal auf die Tabelle, Landesliga, Süd, Brandenburg, Tabellenerster.
Ja, aber die habe ich lange nicht mehr. Nee. Jetzt natürlich am Anfang oder als es dann so weit war, habe ich mir noch mehrmals angeguckt, weil ich gesagt habe, Mann, das ist ja wirklich richtig gut gelaufen. Ja. Muss ich mich sogar manchmal kneifen. Und dann gucke ich aber natürlich noch, andere Ligen haben wir noch weitergespielt im Amateurbereich und habe eher darauf geguckt, ne, ja. wie spielen die anderen, was ist da so los. Und das hat mich dann eher interessiert.
Ja. Ja, Becky, zu diesem Podcast gehört kleine Spiele entweder oder. Möchte ich auch mit dir machen. Ein paar Trainerfragen dabei. Das erste ist ganz einfach. Hatten wir auch schon Linksfuß oder Rechtsfuß?
Ja, oder?
Das andere hatten wir auch schon. Klopp oder Guardiola?
Hatten wir auch schon, genau. Ja. Ja.
1-0 oder 4-3?
1-0. Doch, ich bin dann die Gegentore. Also das war ja auch ein Thema. Wir wollten, und das haben wir, glaube ich, gut hingekriegt letztes Jahr oder in den letzten zwei Jahren, ist mir halt dann schon in der Nachbetrachtung aufgefallen, dass, glaube ich, Wiesdorf so viele Gegentore reinbekommen hat, um wirklich ganz, ganz oben am Treppchen zu stehen. Das war ein Riesenziel, was wir verfolgen wollten. Ist uns gelungen. Wir haben zurzeit die beste Abwehr. Und dann ist mir diese 1-0 halt lieber, weil gerade auch diese Null halten, habe ich die Mannschaft, glaube ich, auch so ein bisschen angesteckt. Wir haben ja in der ganzen Hinrunde die letzten 20 Minuten kein Gegentor bekommen.
Deine Lieblingsstatistik.
Meine Lieblingsstatistik, ja. Ich hätte nicht gedacht, so war sie noch nie. Die Statistik habe ich ja immer, so die Torminuten, um da nochmal so einen Reiz zu setzen. Und ich finde es schön, wenn die Mannschaft jetzt schon zumindest zweimal, ich habe gerade schon gehört, die letzten 20 Minuten, jetzt fangen wir uns keins mehr. Und dann ist es auch wieder, ne, diese Psychologie, Glaube kann Berge versetzen. Und dann glaubst du dann, du fängst dir keinen mehr. Und alle oder vielleicht der eine oder andere, der ackert, selbst wenn es dann 2-0 steht, der ackert mit nach hinten. Nee, jetzt halten wir die 0. Wir wollen diese Statistik, wir wollen das hier haben. Von daher lieber diese 1-0, dann steht 4-3.
0-1 oder 3-4?
Eieiei. Dann würde ich, glaube ich, eher das 3-4 nehmen. 0-1, das ist dann zu 0. Und widerspreche ich mich? Nee, dann lieber 3-4 trotzdem. Drei Tore machen und sagen, hier müssen wir wieder neu anfangen. 4 Tore sind zu viel. Mhm. Genau.
Kapitän bestimmen oder Kapitän wählen?
Ich habe ihn jetzt hier im Miersdorf wählen lassen. Ich überlege nämlich gerade, wie bei den anderen. Ich glaube, ich habe eigentlich immer wählen lassen. Weil man sagt zwar, es ist ein verlängerter Arm vom Trainer und muss ja ein gewisses Vertrauen sein. Aber ich glaube, also ich denke, wenn ich einen bestimme, dann bestimme ich ja auch einen, der mir sehr angenehm ist, der vielleicht auch meine Philosophie trägt, der auch, wo ich weiß, wenn ich den frage, der wird schon auch die antworten. Ne? Und ich finde schon, die Mannschaft sollte einen Kapitän haben, der vielleicht auch mal im Zwiespalt liegt zum Trainer, der halt auch mal ein Widerwort gibt, der auch mal eine andere Blickrichtung hat. Mhm. Und von daher lasse ich ihn eigentlich mal wählen.
Laptop-Trainer oder alte Schule?
Ach, ich finde, diese Laptop-Trainer hat so einen negativen Touch. Also ich mache ja viel mit dem Laptop, weil ich mache ja teilweise dann die Aufstellung auch drauf, weil ich das schöner finde, visualisieren am Fernseher. Ich habe auch eine hässliche Schrift und dann kann man halt nochmal den einen oder anderen bewegen und so. Und dann ich weiß auch schon, dann habe ich mich verschrieben und dann muss das ganze Plakat wieder abreißen. Von daher, Laptop-Trainer benutze ich oft, aber ich bin nicht der Laptop-Trainer, der, wie man so modern sagt, alles nur aus dem Laptop macht, sondern dann eher alte Schule. Also ich benutze meinen Laptop aktiv, oft, ganz klar. Aber ich glaube, ich bin auch viel alte Schule.
Ja, das Gefühl habe ich auch so. Auch ein bisschen aus dem Bauch raus und ja. So die Situation spüren, erfassen und dann auch entsprechend reagieren. So, genau. Das Gefühl habe ich auch, ja. Messi oder Ronaldo?
Da bin ich Fraktion Messi. Obwohl ich riesen Respekt habe vor Ronaldo, also auch der Körper und so, ne? Man sagt ja immer, der hat trainiert und nochmal und hier und da. Der hat sich, glaube ich, mehr alles erarbeitet. Da sind wir auch wieder für mein Thema Talent. Vielleicht hatte Messi mehr Talent. Wir sagen aber die Körpergröße, der konnte sich besser bewegen oder so. Aber Messi war mir ein bisschen sympathischer. Ja. Er ist mir ein bisschen sympathischer.
Messi oder Mbappé?
Dann alte Schule bleibe ich bei Messi. Weil ich glaube, jetzt modern, jetzt einen aktiven Spieler, wo ich sage, dann jetzt hier auch, oder ob Kane ist oder Haaland oder sowas. Nee, dann glaube ich, lieber mit dem man vielleicht so ein bisschen mehr aufgewachsen ist, obwohl Messi ja auch nicht ganz ein Alter hat, aber dann bleibe ich bei Messi.
Union oder Hertha?
Da bin ich eisern. Alleine muss ich sagen, natürlich Union-Fans geworden durch meinen Sohn, weil er da trainiert hat, weil er da gespielt hat, dann ist man da so reingewachsen in die Familie und von daher. Aber ich war vorher auch nie Hertha-Fan, also ich habe jetzt da nicht die Seiten gewechselt. Hertha hatte ich nie so eine richtige Verbindung zu. Obwohl ja ganz viele Freunde von mir auch Hertha-Fans sind und auch da so ein bisschen wie bei Pavel, wir können zusammen gucken und wir sind da nicht missgünstig. Natürlich ein bisschen Häme gehört immer dazu und den einen oder anderen mal aufziehen. Aber das hat man gehört auch an den Sprüchen hier, wie sie mich am Anfang aufgezogen haben.
Das ist das, genau. Singen oder tanzen?
Ich kann beides nicht gut. Ich singe mal sehr, sehr laut, wenn wir irgendwelche Videos aufnehmen und Konzerten und ich höre mir das danach immer an. Mein lieber Scholli. Aber ich singe gerne, weil wir auch, wenn wir gewinnen, im Bus und Kabine, dann lieber singen. Ich kann nur tanzen mit meiner Frau.
Das Übliche, was wir eben besprochen hatten. Ja. Ne? Hund oder Katze?
Na, wir haben einen Hund. Ich bin auch, hab eine Katzenallergie, von daher.
Ach so, okay. Übrigt sich das, ja. Pizza oder Pasta? Klar.
Na,
Pizza-Bag.
Ja, Pizza-Bag. Aber eigentlich bin ich eher der Pasta-Typ. Oder? Beides gleich. Aber ich muss mich allein entscheiden, wa? Pizza oder Pasta? Pasta.
Ketchup oder Mayo?
Da fällt mir mein Mittelarmer ein. Der nimmt immer Ketchup und Mayo und verrührt das jedes Mal. Und dazu zu Gerichten, aber ich glaube nicht zu Kartoffeln.
Nein,
oder so. Genau, der macht das zu allem. Also da ist immer Ketchup.
Berge oder Strand?
Oh, schwer. Eigentlich Strand.
Sommer oder Winter?
Sehr ähnlich gelagert, Berg oder Strand. Wir fahren eigentlich regelmäßig Ski, aber auch im Sommer. Aber die Wärme ist mir doch ein bisschen angenehmer.
Ja. Früh aufstehen oder lange schlafen?
Ich würde gerne viel länger schlafen. Ich bin Morgenmuffel.
Nee.
Ja. Also man darf mich nicht so viel Fragen stellen am Morgen. Ich nicke dann oder schüttel den Kopf und
gut, dass wir den Podcast das so heute Abend. Ja,
ich bin nicht sehr redselig und meine das Frau. Das
kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, doch, ich rede nicht viel am Morgen und ich habe dann gerne meine Ruhe und dann,
Wann kommst du so aus den Pötten? Also, wann bist du besser ansprechbar?
Ich kann nicht an der Uhrzeit aufmachen. Ja. Das ist natürlich so. Manchmal muss man ja schon um 6 funktionieren oder um 7 und dann muss man schon reden oder irgendwas machen. Ja. Und das ist so, aber ich glaube, ich komme auch ganz schlecht aus dem Bett. Ich bin auch diese Fraktion, diesen Summer, den man anmachen kann, nochmal 9 Minuten schlafen, ne? Das liebe ich.
Ja.
Na, nochmal 9 Minuten ist für mich, nochmal 9 Minuten schön schlafen.
Geld ausgeben oder sparen?
Geld ausgeben. Auf jeden Fall. Wir leben nur einmal so. Ist auch unser Motto von mir und von meiner Frau. Wir unternehmen so viel. Wir wollen so viel wie möglich erleben und will jetzt nicht auf den letzten Meter noch irgendwie melancholisch werden oder so. Aber wir kennen einige Freunde, die schwere Schicksalsschläge haben und man kann nichts mitnehmen ins Grab. Das ist nun mal so, alles gut. Und solange wir es haben, wollen wir das Leben genießen.
Auto oder Fahrrad?
Ich müsste mehr Fahrrad fahren, aber da bin ich auch, da vielleicht auch morgens, meine Frau, da zieht ein Hut vor, die stellt sich um 4 einen Wecker und geht joggen. Stellt sich um 4:30 einen Wecker und fährt dann mit Fahrrad zur Arbeit.
Ja.
Ich nehme mein Auto.
Okay.
Ich brauche das. Da ist auch dieser Morgenmuffel, diese Fahrradfahren morgens. Zurückfahren von der Arbeit würde ich dann lieber machen, ganz klar, weil es ja natürlich auch gesünder ist, aber morgens dann aufs Fahrrad. Naja, da kommt der Morgenmuffel durch und der bequeme Auto.
Aufzug oder Treppe?
Ich versuche wirklich ganz oft die Treppe zu nehmen, auch gerade wenn es eine Rolltreppe ist und so. Weil mir fällt immer, irgendwann vor Jahren habe ich ja mal so ein Bild gesehen, da gibt es so eine Treppe und links und rechts eine Rolltreppe und oben steht ein Fitnessstudio. Und die gehen alle ins Fitnessstudio und nehmen die Rolltreppe. Und das habe ich immer vor Augen, wenn ich irgendeine Treppe sehe oder Rolltreppe. So, und wo ich sage, wie blöd, ne? Ja. Die machen jetzt Fitness und aber ich lasse mich aber auch nach oben, ne? Und ich versuche so oft wie möglich die Treppe zu nehmen, ja.
Sehr schön. Wein oder Bier?
Grundsätzlich bin ich ein absoluter Weinliebhaber oder lieber Weintrinker, Flaschenkind auch noch. Meine Frau hat mich so ein bisschen zum Weintrinken. Mit Frauchen trinke ich einen Wein, aber ansonsten Flasche, Bier.
Fisch oder Fleisch?
Oh, Fleisch, ganz klar.
Krimi oder Komödie?
Komödie. Ich lache gerne.
Ja.
Blödsinn machen.
Theater oder Kino?
Früher Kino, jetzt mittlerweile Theater.
Dusche oder Badewanne?
Dusche.
Jeans oder Jogginghose?
Jeans. Ich bin nicht der zu Hause dann die Jogginghose anzieht. Jeans, ja.
Stadt oder Land?
Mit Stadt kennt.
Unter Wasser atmen oder fliegen können?
Fliegen.
Sehr schön.
Also ich bin auch kein Taucher. Ich habe mal so einen Tauchkurs, Schnupperkurs gemacht. Das ist nichts für mich.
Mhm.
Dann lieber fliegen.
Eine Frage habe ich noch. Wann heiratest du deine Frau zum 4.
Das ist also die Frage von meiner Frau noch, ja, die wir nicht einspielen brauchen.
Nein, ich habe natürlich so ein bisschen geforscht. Es gibt einen Artikel aus seiner Zeit beim 1. FC Frankfurt-Oder. Da hast du ein Spiel verpasst.
Ja.
Der gegnerische Trainer auch, Oranienburg, der war, glaube ich, krank oder irgendwie sowas oder musste einen Lehrgang machen, ich weiß nicht mehr. Und du konntest nicht dabei sein, weil du zum dritten Mal geheiratet hast, die gleiche Frau.
Ja.
Ihr heiratet habt, steht dann im Artikel, habe ich hier, alle 10 Jahre heiratet. Also ihr,
ja, wir haben jetzt, ja.
Richtig geheiratet sozusagen, dann genau. Nach 10 Jahren, nach 20 Jahren.
Ja, faszinierend. Ja, 10 Jahre, war auch sehr, sehr kurios, hat meine Frau immer gesagt, dann ich damit nein. Und da hatte ich noch gesagt, das mache ich aber nur, wenn ich auch einen Junggesellenabschied kriege.
Venture Ditch.
Ja, genau. Und dann haben wir das vor 10 Jahren haben wir nur, und das auch sehr schön damals, schöne Geschichte, ein Spieler, Jan Voigt, bei Sternbrennfelle, der Theologie studiert, der hat uns beim ersten Mal getraut, aber er war noch nicht fertig, er hat nur so ein bisschen die Rede gehalten und die Trauung musste dann halt ein richtiger Pfarrer machen.
Ja.
Und zum 10-Jährigen, der hat jetzt eine Gemeinde in, ich weiß leider nicht wo, in Thüringen oder Sachsen, da hat er dann uns eine alte Kirche aufgemacht, die eigentlich nicht mehr betreten werden darf. Hat er so ein Altar hergerichtet, so 2, 3 Blümchen. Und war mal nur ganz intim, wir beide nochmal. Jetzt zum 20. hat er nochmal, ist er hierher gekommen, wir haben ihn dann eingeladen und dann hat er uns nochmal richtig. Und der hat dann, das war auch schön, er hat dieselben Worte genommen wie beim ersten Mal.
Aha.
Und das ist keiner aufgefallen, ne?
Ist ein Witz.
War richtig schön. Und da waren die Kinder bei. Die waren ja, na klar, beim ersten Mal nicht bei. Und ach, das war herzerreißend mit Tränen und war richtig schön. Ob wir es nochmal machen. Aber da sieht man halt auch, wir sind halt gerne gute Gastgeber. Uns ging's dann auch um die Feier. Wir wollten auch ganz klar unseren Freunden sein. Komm, wir lasst uns zusammen nochmal feiern.
Das ist ja das eine Schöne, das besonders Schöne. Das andere ist, dass ein ehemaliger Fußballer dann die
ja
also das finde ich ja auch
viel, das ist wie gemalt auf jeden Fall, das ist sehr 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 schön und das ist auch so, ne, wir telefonieren leider auch zu wenig, aber da auch wieder Fußball verbindet, ne, das ist, da kommen wir auch wieder dasselbe zurück und selbst wenn man sich dann halt nur trifft zur Trauung und alleine deswegen müsste ich glaube ich nochmal heiraten, damit ich ihn nochmal hierher nach Berlin bitten kann.
Ja, Becky, es war ein sehr schöner Abend hier in deinem Partykeller. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich wünsche dir erst einmal dir und deiner Familie ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, und fürs neue Jahr alles, alles Gute. Natürlich bei der Eintracht, aber auch außerhalb deines Fußballtrainerlebens. Bleib gesund, bleib munter. Und ich freue mich immer, wenn wir uns sehen am Wiestenbacher Weg.
Ja. Also hat mir total viel Spaß gemacht. Ich wusste nicht ganz, was auf mich zukommt, obwohl ich 1, 2 Podcasts gehört habe. Aber also ich finde es auch schon, also ihr konntet ja irgendwann total ausblenden. Ne? Ich hoffe nicht, dass ich zu viel Blödsinn gesprochen habe oder sowas. Hat mir auch total Spaß gemacht, die ganze Arbeit ja auch mit dir. Und ich wünsche dir natürlich auch schöne Weihnachten.
Dankeschön.
Und vor allen Dingen, man muss ja auch immer wieder sagen, viel, viel Gesundheit.
Ja,
das ist wichtig. Und dann guten Rutsch und dann nächstes Jahr greifen wir wieder an, oder?
So machen wir das. Ich freue mich drauf.
Alles klar.
Dankeschön.